Macht nichts, alles gut. Ich muss auch gerade noch mal nach unten. Ich hatte mir nämlich noch gerade einen Tee angesetzt. Aber da, ich habe gedacht, ja, der muss noch ein Momentchen ziehen. Aber ich habe gedacht, ich gucke schon mal, ob alles funktioniert. Weil ich kenne das ja mit diesem... ich kenne das ja schon mit diesem, irgendein scheiß Audiogerät funktioniert bei mir wieder nicht. Und es tat tatsächlich alles. Das, was es nicht tat, war Sabrina, weil die sich stumm geschaltet hatte. Herzlichen Dank. Ich krieg hier schon wieder voll den Puls und es liegt gar nicht an mir. Verdammt nochmal. Ach
komm.
Was?
Wir haben gerade viel zu wenig zu lachen, das braucht's. Ah.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Entschuldigung. Hallo Sabrina. Das müssen wir jetzt normal machen, weil ich schon wieder so vor mich hingacker.
Das wird herrlich hier. Ich merke schon, das wird heute interessant.
Das macht nichts. Wie wir vorhin schon gesagt haben, es gibt viel zu viel schlechte Nachrichten in letzter Zeit. Deswegen müssen wir da jetzt heute einfach mal ein bisschen Spaß haben. So, hallo Sabrina.
Hallo Kaya. Na, wo sind wir denn?
Ich wollte gerade sagen, wo sind wir denn? Und ich habe hier aufgeschlagen, der Schatten des Rades, aber ich glaube, das war vor 2 Wochen. Ich blätter noch mal ein bisschen weiter. Schwacher Trost, Kapitel 21. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe das Kapitel gelesen, aber ich habe nicht überlegt, worauf sich dieses schwacher Trost bezieht.
Es ist am Ende meines Kapitels steht tatsächlich drin, was ist denn jetzt hier eigentlich der schwache Trost?
Ich habe eine Idee. Ich auch. Kommen wir dann am Ende des Kapitels einfach nochmal zu. Aber lass uns das im Hinterkopf behalten, dass wir da vielleicht nochmal drauf zurückkommen.
Kein Thema.
So, Sabrina, wir treffen wieder den Herzog Istremur. Richtig.
Ja. Ich hatte schon tatsächlich, so viel zum Thema, wie geht mir der Podcast nach? Ich habe schon von Herzog Istremur geträumt und hatte dann das eingebaut, dass er immer noch im Hochhaus ist. Aber nein, ist er nicht. Er sitzt erst gerade mal mit.
Ist schon erstaunlich, ne? Also ich bin ja im Moment in Ostenart in ungefähr gefühlt 17 verschiedenen Zeiten unterwegs, weil wir haben ja immer die Episode, die aktuell gerade draußen ist. Das ist ja immer vor dem, was wir aktuell lesen und besprechen. Und ich bin ja auch im Nochmallesen von Der letzte König von Ostenart. Da bin ich ja auch wieder in ganz anderen Zeitdimensionen unterwegs. Und um das Ganze jetzt noch zu komplettieren, höre ich im Moment Das Herz der verlorenen Dinge als Hörbuch. Also es ist im Moment ein bisschen sehr Ostenart durcheinander bei mir. Aber ich kriege es, glaube ich, trotz allem auseinandersortiert. Also, Istremur. Was tut er?
Schnitzen. Also, ich könnte sowas auch nicht. Ich kann ja auch nicht aus irgendwelchen Steinen irgendwelche Dinger sehen, geschweige denn in irgendwelchem Holz irgendwelche Figuren sehen. Ich glaube, Istremur kann es auch nicht wirklich. Ja, Wolken kann ich.
Okay.
Aber die sind ja schon vorgeformt.
Ja, okay.
Aber dass du sagst, dass du so aus einem Stück Holz oder irgendwas so Figuren drin siehst, wäre ich auch raus. Ich glaube aber, Istremur ist das auch.
Ich glaube, Istremur ist da aber nicht nur raus, weil er nichts sieht, sondern weil es auch für ihn mühsam ist. Aber wir kommen ja aus der Strick-Community, daher kennen wir uns ja. Alles, was neu ist, ist erstmal schwierig. Alles ist schwer, bevor es leicht wird. Aber Istremur hat da, glaube ich, nicht so richtig die Geduld für, richtig?
Nö, also sagen wir es mal so, er hat doch bisher auch nicht den Eindruck gemacht, als wäre er der geduldigste Mensch. Aber ja, wir haben jetzt auch, kriegen jetzt auf jeden Fall gesagt, dass wer auch immer recht hatte, die Rimmers-Männer, die da beim Kloster aufgetaucht haben, sind die Männer von Istremur
gewesen. Um das nochmal, ja, um da den Bogen zurückzuschlagen, wir hatten in der letzten Episode gesprochen von Reisegruppe 1 und Reisegruppe 2. Bei Istremur und seinen Leuten handelt es sich um diese ominöse Reisegruppe 2. Also die später ins Kloster gekommen sind. Ne?
Ja, sie haben tatsächlich auch Verluste zu beklagen. Also sie haben einen Toten und einen Verletzten. Mhm. Wobei ich glaube, der Verletzte ist, wenn mich nicht als Einskaldier, aber dem scheint es nicht so schlecht zu gehen. Den Toten lassen sie jedenfalls erstmal zurück.
Sagen wir es mal so. Die Rimmers-Männer sind auch hart im Nehmen, ne?
Wikinger halt,
ne? Ja, genau. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Aber Einskaldir ist auch so einer meiner absoluten Lieblingsnamen. Den finde ich einfach großartig. Der klingt doch einfach, oder?
Es klingt halt auch wirklich, also auch, wir lernen ja auch noch Frecke kennen. Das ist der Mann, der Iskrim nur das Schnitzen beigebracht hat oder es zumindest versucht hat.
Und Sludig.
Und ja, es sind schon eher Namen, die nordisch klingen, finde ich. Und auf jeden Fall erfahren wir jetzt eben auch die ganzen Überfall aus Iskrimnurs Sicht. Und?
Wobei, Moment.
Entschuldigung,
wenn ich jetzt da so zwischengrätsche. Aber ich möchte auf was hinaus. Und zwar ist mir was aufgefallen, schon ganz am Anfang des Kapitels, wo Iskrim nur mit sich selber quasi so im Zwiegespräch ist und vor sich hinschimpft. Und nun haben wir Maiermonat und wir hocken hier keine 20 Meilen nördlich von Erkester. Da habe ich dann tatsächlich mal einige der diversen Karten, die es im Internet gibt, aufgeschlagen und habe gedacht, also 20 Meilen. Ich weiß, dass so Karten in so Fantasy-Werken nicht unbedingt maßstabsgetreu sein müssen. Aber ich finde, 20 Meilen ist ein bisschen nah dran am Hochhorst und Erkester. Ich hätte jetzt gedacht, die wären schon deutlich weiter weg. Also wenn man... Moment, ich kann mir gerade die Karte nochmal aufrufen. Das Geklicker schneide ich nachher raus. Aber die eine Karte... Bitte?
Live-Recherche.
Ja, Live-Recherche hin und her. Die Karte, die ich auch im Podcast immer verlinke. Da ist es tatsächlich so, dass St. Hoderund schon deutlich näher an Naglimund als an Erkester ist. Also das ist ungefähr auf 2/3 der Strecke nach Naglimund, zumindest auf dieser Karte eingezeichnet. Und deswegen finde ich diese 20 Meilen, wenn man bedenkt, wie lange Simon da schon im Aldehorte umherirrt, finde ich, dass irgendwo ist da ein Logikfehler.
Ja, ich habe gerade noch mal hier in der Karte geguckt, weil der Knoch müsste ja so ungefähr, müsste dann ungefähr Dings sein. Ja, ein Ticken, halber Weg, nicht 2/3 sind es nicht.
Aber ich finde jedenfalls, dass 20 Meilen ist ja jetzt nicht so weit. Also da bin ich nicht so ganz mit einverstanden.
Ja, es ist halt auch ein Unterschied, ob du überlegst, ob Simon zu Fuß unterwegs ist oder halt die Rimmersmänner mit Pferd. Da habe ich auch nochmal ein bisschen Geschwindigkeitsunterschied. Und ich meine, Iskrimnur ist ja auch noch ein paar Tage später abgereist.
Ja gut, aber jedenfalls, ne, ist mir aufgefallen. Ich habe dann gedacht, oh, 20 Meilen, irgendwo ist da irgendwas nicht ganz logisch. Aber okay, es war mir halt nur aufgefallen, ich wollte es erwähnt haben.
So. Muss mal gucken, wir haben hier einen Gutshof, der zu einem, in Anführungszeichen, Schloss in der Nähe gehört. Würde mich mal interessieren, wie viel Zeit das damals gebraucht hat, um von A nach B zu kommen. Mal gucken, ob ich das rausfinde. Ja. Aber zurück zu Iskrimnur und seinen Gedanken und seiner Sicht der Dinge, wie eben das alles abgelaufen ist. Weil wir hatten ja das letzte Mal auch die Diskussion um den Helm.
Richtig.
Den unheimlichen Helm.
Mhm.
Und jetzt wissen wir, wie der Helm aussieht. Es ist ein Helm in der Form eines knurrenden Hundegesichts.
Gut, und jetzt weißt du auch, wen ich bei A Song of Ice and Fire meinte, ne?
Den Bluthund.
Ja, genau. Es wurde ja im letzten Kapitel nur erwähnt, dass er einen komischen Helm hat. Hier ist jetzt das mit dem Hund erwähnt. Der Hundehelm hat auch was auf sich. Das kommt, das kriegen wir später. Aber der Hundehelm und der Bluthund, genau. Das war so meine Assoziation, um das nochmal den Bogen zurückzuschlagen. Gut. Irgendeine Idee, wer oder was das sein könnte?
Nach wie vor nicht. Also, sagen wir es mal so, Iskrimnur erzählt ja auch, dass anscheinend wohl auch der ein oder andere Rimmersmann mit in dieser Schar gewesen ist. Aber ja, da wäre in dem Moment, also wir reden jetzt mal von dem Moment, meine erste Vermutung gewesen, Skali. Weil der ja auch eher so Typ Elias ist und aber es scheint zwar, das erfahren wir ja später, nicht so wirklich einer seiner Männer gewesen zu sein, zumindest keiner der Bekannten. Also wir sehen das dann nicht nur aus Iskrimnurs Sicht, sondern auch die anderen Männer sehen keine bekannten Rimmersmänner.
Ja.
Aber gut, es ist ein großes Land, also kann ja nicht jeden kennen. Kennen ja auch nicht jeden, der hier im Ort wohnt.
Ja, gut, aber ne, es ist, genau.
Ja, jedenfalls scheint allerdings auch, also zum einen ist, glaube ich, auch Iskrimnur ganz froh, dass der Mönch sie gewarnt hat. Und dadurch scheint auch diese Schlacht ist oder dieses
Gemetzel. Ja, dieser Überfall.
Scharmützelwels, ja.
Genau, dieser Überfall, der geplante Überfall der Reisegruppe 1 mit diesem ominösen Helmträger auf Iskrimnur und seine Leute ist vereitelt worden, weil ein tapferer Mönch sich dazwischen geschmissen hat und Iskrimnur und seine Männer gewarnt hat. Was zur Folge hatte, dass unsere ominöse Reisegruppe 1 die ganzen Mönche abgeschlachtet hat.
Und dann Hals über Kopf geflüchtet ist.
Richtig, genau.
Und ja, die Rimmersmänner sind natürlich entsprechend erbost, weil ich meine, sie haben auch noch einen Toten zu beklagen und sind hinterher. Weil natürlich Iskrimnur auch wissen will, wer hinter der ganzen Sache steckt.
Mhm.
Und das ist aber nur so nicht so wirklich von Erfolg gekrönt, weil gerade so kurz bevor sie die anderen eingeholt haben, kommt aus heiterem Himmel ein Wolkenbruch. An einem sonst sonnigen Tag.
Ich fand das sehr süß, weil kurz davor schreibt Ted, dass Iskrimnur und seine Leute, dass es eine kurze Zeit lang so aussah, ich zitiere, als könnten sie die Wegelagerer einholen und von hinten über sie kommen, wie eine rächende Wolke, die die Ebene überzieht. Stattdessen hat sich etwas Seltsames ereignet. Und dann kommt halt dieser Bericht von diesem sich plötzlich zusammenbrauenden Wolkenbruch, der halt wohl, ja, im wahrsten Sinne des Wortes aus heiterem Himmel kommt.
Ist es Magie? Also, ich sag ja. Du sagst wieder keinen Kommentar, ist mir schon klar. Ich sag ja. Bei mir ist es sowieso an allem Pirate schuld, von daher kann ich sagen.
Du meinst also quasi, das ist der universal Schuldige für alles?
Natürlich. Der war ja schon an dem bisherigen monatelangen Sonnenschein schuld. Dann kann er jetzt auch an dem Wolkenbruch schuld sein.
Wieso bist du der Meinung, dass er an dem monatelangen Sonnenschein schuld war?
Weil er mit irgendwelchen Sachen rumexperimentiert, mit denen er nicht rumexperimentieren sollte.
Aber es wird nicht explizit gesagt.
Nein, aber sehr stark angedeutet, finde ich. Also, ich habe den Eindruck.
Okay.
Mein Eindruck nach 20 Kapiteln.
Ja, alles gut. Ach, alles völlig in Ordnung.
Piratus ist mein Universalschuldiger.
Alles in Ordnung. Ja,
ich bin auch der Überzeugung, dass diese Reisegruppe 1 entweder von Elias oder von Piratus losgeschickt worden ist. Also, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass vielleicht auch Scali nicht ganz unschuldig ist in dem Sinne, dass er vielleicht doch ein paar Männer gestellt hat. Das sind wahrscheinlich auch irgendwelche Söldner etc. Aber irgendwo, denke ich, wird da entweder Piratus oder Elias seine Finger mit im Spiel haben.
Okay, gut.
Das andere wäre unlogisch. Wer soll es denn sonst gewesen sein?
Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Wolkenbruch führt halt dazu, dass die Rimmersmänner sagen, boah, nee, also die Reisegruppe 1 hat ausgeruhte Pferde. Wir kommen da nicht hinterher. Unsere Pferde sind schon einen halben Tag unterwegs.
Und fangen das Stolpern an, bevor sie sich dann noch das Genick brechen.
Und deswegen schlagen wir mal hier unser Lager auf. So.
Und bevor man hier nur dumm rumsitzt, möchte Einskadir den Toten holen. Den wollte er jetzt da nicht unbeerdigt oder einfach so im Kloster zurücklassen. Einskadir scheint auch ein ziemlicher Hitzkopf zu sein, weswegen Iskrimnur ihn nicht alleine gehen lassen will und Sludig mitschickt.
Und schickt dann den besagten Sludig mit, genau. Der ist ein bisschen besonder und dem ist sein Leben halt lieb. Der denkt halt nach, bevor er handelt.
Wobei ja diese Rimmersmänner allgemein einen sehr aufbrausenden Eindruck machen. Aber es ist halt dann der ruhigere unter ihnen trotzdem noch.
Mhm.
Aber sie bringen jedenfalls nicht nur die Leiche von Hove mit, sondern noch einen zweiten Körper.
Ja.
Der glücklicherweise aber nicht tot ist, sondern nur bewusstlos.
Mhm.
Und das ist so ein Junge, so, glaube mit schlachsigem roten Haar, der uns bestimmt vage bekannt vorkommt.
Mhm. Kleiner Einwurf hier, liebe Chronistin, ist dir aufgefallen, dass die Zeitlinie hier nicht 110%ig stimmt?
Nein, tatsächlich nicht.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Scharmützel zwischen Reisegruppe 1 und 2 am Vormittag war und die dann hinter der Reisegruppe hinterher sind, in den Regenguss kommen und ihr Lager aufschlagen.
Ich weiß, was du meinst. Wir haben...
Dann ist es tatsächlich immer noch der gleiche Tag. Mhm. Während Simon und Binabik auch an dem Tag, wo das Scharmützel stattfindet, in St. Ruderund ankommen, aber dann erst noch eine Übernachtung haben, bevor am nächsten Tag Simon dann von diesen Rimmersmännern angegriffen wird.
Stimmt.
Nur mal so... Ich habe es persönlich tatsächlich auch nicht gemerkt. Es ist wieder mal das Ted-Williams-Forum schuld. Kudos an die Jungs und Mädels da drüben, die das gemerkt haben. Aber nachdem ich das gelesen habe, dass die Zeitline nicht stimmt, ja, stimmt.
Ja, wenn man es weiß, aber, can't be unseen, aber ja.
Ja, aber du achtest natürlich normal als Lesender nicht so da drauf.
Ja,
das ist ganz klar. Ne, das, in dem Moment erscheint einem das als Lesender durchaus logisch. Aber ja, ich wollte es nur mal erwähnt haben.
Nee, aber stimmt, ist mir in dem Moment auch nicht aufgefallen. Mhm. Aber stimmt, jetzt, wenn du so, ja, da fehlt eine Nacht Minimum.
Würde ich auch so sehen. Also eine Nacht, ne?
Ja. Ja, ich bin jetzt gerade überlegen, ob es eine Nacht oder zwei Nächte sind.
Nee, eine, glaube ich, nur.
Eine, okay.
Ja.
Ja, weil wir eigentlich relativ lange auch in diesem Bereich aufgehalten haben, zumindest gefühlt. Mhm. Aber gut, wahrscheinlich kann sein, dass es nur eine Nacht war, ja. Mhm.
Ja, ob nun ein oder zwei, müsste man jetzt nochmal genau nachlesen, aber es ist jedenfalls mindestens eine vergangen. Und ja, wie gesagt, Sludik und Einskadir bringen halt den verstorbenen Hove mit, der natürlich auch brav gleich beerdigt werden wird, und den bewusstlosen Simon.
Mhm. Der ja eins auf dem Deckel gekriegt hat. Und deswegen
ja, das ist ja das, womit das letzte Kapitel geendet hat. Ne? Also Simon kriegt einen auf den Kopf, alles wird dunkel und bums, Cliffhanger galore.
Ja, es wird nicht besser. Es wird heute nicht mehr besser.
Es tut mir leid, aber im Gegensatz zum Anfang des Buches, wo es halt dann noch ein bisschen gemächlicher vor sich hingeht, ist es ja jetzt tatsächlich so, dass sich die ganzen Handlungsfäden alle so langsam ausbreiten.
Der nächste Cliffhanger ist, finde ich, noch viel, viel fieser.
Und wir so einiges an Handlungssträngen kriegen, die sich aus diesem einzelnen Strang jetzt so richtig entwickeln. Ne? Deswegen wird uns das wahrscheinlich in der Zukunft noch deutlich öfter blühen, dass wir vor einem Cliffhanger stehen. Aber das ist nun mal ein literarisches Werkzeug. Mir ja leid, aber so, Isgrimnur, kommt dieser komische, schlaksige Rothaarige auch irgendwie bekannt vor?
Ja, ja. Sagen wir es mal so, was ich auch ganz bemerkenswert finde, ist noch ein kurzes Ticken vorher. Mhm. Wir haben ja jetzt abends, beim Abendessen quasi, und die Männer singen zwar die unflätigsten Lieder und alles, aber das ist halt auch, sie brauchen irgendwie einen Gegenpart. Sie brauchen hier gerade menschlichen Lärm. Also ihnen kommt anscheinend auch die ganze Situation ein bisschen komisch vor.
Ich weiß, ich finde die Stelle jetzt nicht auf die Schnelle wieder, aber ich meine mich erinnern zu können, dass irgendwo geschrieben wurde, so nach dem Motto, auf dem Hochhorst kann man diese Gerüchte und unheimlichen Dinge, wenn man die Mauern des Hochhorstes zwischen sich und der Welt hat, halt noch eher ignorieren oder tolerieren, als wenn man da draußen sitzt. A. Und B. Kommen die ja auch quasi aus einer Schlacht raus. Ne? Die sind ja auch zu Tode erschrocken wahrscheinlich. Sie haben einen Kameraden verloren. Mhm. Ich denke mal, ich kann mich erinnern, dass von einer Gruppe so um die 12 gesprochen worden ist, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe.
Ja, wir haben immer ein Dutzend gehabt, ja.
Und da kann ich das verstehen, dass da irgendwo auch dieses Ohnmachtsgefühl weg muss, dass man da irgendwie gegen an muss. Und das geht natürlich mit Lärm besonders gut. Das ist ja schon immer ein probates Mittel gewesen, um böse Geister zu vertreiben. Ich sag nur, Karneval.
Ja, ich habe da die Stelle. Darum sangen die Männer und ihre Stimmen erzeugten einen unmelodischen, aber sehr menschlichen Lärm in der Wildnis der Nacht.
Mhm.
Also kann ich mir vorstellen, wenn da aus heiterem Himmel, weil ich glaube, die merken das selber, dass an diesem Wolkenbruch ja irgendwas nicht ganz normal war. Es liegt ja allgemein schon wieder so eine ganz komische Stimmung in der Luft. Irgendwie. Und klar ist es denen auch unheimlich. Und noch dazu bist du, so wie ich das lese, auf freiem Feld. Quasi also komplett ungeschützt. Wundert mich eigentlich schon, dass sie überhaupt Holz haben, um das Lagerfeuer zu entzünden. Und ja, kann ich verstehen, dass sie gerade irgendwo sich nicht wohlfühlen. Ja, aber wie du sagtest, der schlaksige Junge kommt Isgrimnur bekannt vor. Wir wissen ja, woher.
Woher? Erzählst du es den Personen, die bei uns zuhören, auch gerade nochmal? Ich habe es ja auch aufgeschrieben, weil ich halt auch darauf hinweisen wollte, weil es ja manchmal so ist, dass man das nicht mehr alles so auf dem Schirm hat.
Also so meines Wissens nach ist die einzige Stelle, wo die beiden wirklich, wo wir dabei waren, wo die beiden persönlich zusammengetroffen sind, die, wo in der Simon quasi diesen Albtraum hatte und von Isgrimnur aufgeweckt wurde, weil Isgrimnur Josua sucht. Also nein, Schlafsaal. Stimmt. Jein, beides.
Er
Strupp, weil er Josua nicht gefunden hat.
Weil Josua nicht gekommen ist, genau. Und das ist ja nun auch schon eine deutliche Zeit her. Ich meine tatsächlich über ein Jahr.
Müsste ich nachgucken, weil ich überlege gerade. Also es ist
oder zumindest mehrere Monate.
Mehrere Monate auf jeden Fall, ja.
Ja. Ja. Und deswegen erkennt Iskrim nur ihn die ganze Zeit nicht, hat aber immer wieder so, ja, so angedeutete Déjà-vus, so nach dem Motto, irgendwie kommt mir die Nase bekannt vor, aber ich weiß nicht genau, woher.
Ich verstehe das aber, weil wenn ich irgendjemanden nur in einem gewissen Setting immer wieder sehe, also ich meine, die werden sich sicherlich öfters trotzdem auf dem Hochhorst über den Weg gelaufen sein. Sei es, weil vielleicht, Simon hat ja auch noch bei der Feier, der Krönungsfeier bedient und da nachgeschenkt. Also da werden sie sich auch schon gesehen haben. Aber wenn du jemanden immer nur in einem gewissen Setting siehst und siehst ihn dann außerhalb woanders, erkennst du ihn erstmal nicht. Also mir geht's so.
Geht nicht nur dir so, ich war auch auf der anderen Seite. Ich habe jahrzehntelang in Apotheken gearbeitet. Wenn ich meinen Kittel anhatte, wussten die Leute, wo ich hingehöre. Aber wenn ich die auf der Straße getroffen habe und keinen Kittel mehr anhatte, haben die mich auch angeguckt, so nach dem Motto, was will die denn jetzt von mir? Wer ist das? Ja,
also
ja,
das verstehe ich voll und ganz. Tatsächlich habe ich auch das Gefühl, das hat auch viel mit Kleidung zu tun, weil ich kenne halt manche Leute, was weiß ich, vielleicht zum Beispiel vom Sport, vom Yoga, von Turnverein und dann siehst du die außerhalb in Straßenklamotten in einem ganz anderen Setting oder kennst die nicht mehr, sind völlig Fremde.
Ja, wobei also, ich tatsächlich auch sagen muss, ich habe sehr sowieso Schwierigkeiten, Menschen wiederzuerkennen. Also ich kann besser Stimmen erkennen als Gesichter.
Willkommen aber im Club.
Das, deswegen machen wir ja auch einen Audio-Podcast, Sabrina.
Also ich habe hier tatsächlich einen Mann an meiner Seite, der kann gegenüber, kann das andersrum besser, der kriegt besser die Gesichter hin als die Stimmen.
Ja, willkommen im Club. Das hat schon einen Grund, warum unsere Männer sind, ne? Ja, aber jedenfalls, ich verstehe es auch. Und also Einskaldir und Sludik, um jetzt mal auf unser Buch zurückzukommen, wir brauchen hier jetzt nicht unsere Ehegeschichten ausbreiten. Einskaldir und Sludik haben halt Simon mitgebracht, weil sie sich gewundert haben, wo Simon herkam. Weil um diese Abtei rundum ist nichts. Die haben halt den Verdacht, dass mit Simon irgendwas nicht stimmt. Und was der da wohl gemacht haben sollte. Weil sie ihn auch... Ne?
Ist ja nicht so, dass sie so komplett Unrecht hätten.
Ja, aber... Ne?
Ja, ich glaube, Simon wird dann auch irgendwann wach. Wo natürlich Iskrim nur die Gelegenheit ergreift, um ihn zu befragen.
Ja.
Mit dem grimmigen Einskaldir an seiner Seite, der in anscheinend sehr freundlichen Ton fragt auf Rimmerspack, ob er den guten Simon auf die schlimmste Art und Weise, glaube ich, umbringen möchte. Und nachdem Simon nicht reagiert, ist das wohl ziemlich eindeutig, dass er die Sprache nicht versteht.
Ich fand noch eine Formulierung davor total niedlich. Iskrim nur denkt nämlich über Einskaldir nach und über den Verdacht von Einskaldir und denkt dann halt über Einskaldir. Der Mann war vor lauter Misstrauen stachelig wie ein Igel. Das fand ich auch sehr süß. Aber jedenfalls, Simon redet sich so ein bisschen raus. Also er versucht so ein bisschen an der Wahrheit zu bleiben, dass er auf dem Weg nach Naglimund ist. Redet sich aber dann raus, dass derjenige, nachdem er gerufen hat, bevor er bewusstlos geschlagen worden ist, sein Hund war, der mit ihm weggelaufen ist.
Und also ich muss angeblich sagen, Simon macht es schon gut mit dem Flunkern.
Ich finde auch. Also er redet sich da sehr geschickt raus. Er bleibt relativ nah bei der Wahrheit. Mhm. Sagt halt, er kommt, ist Lehrling bei dem Wachszieher Malachias. Das hat er sich bei Jeremias abgeguckt, denke ich mal. Und dass er noch nach Binabik gerufen hat, haben Sludik und Einskaldir auch nicht richtig verstanden. Wir haben irgendwie Benuk oder Binak oder so ähnlich verstanden. Und dann meinte Simon, ach ja, das wäre der Hund von dem Wachszieher, der mit ihm weggelaufen ist. Also er mogelt sich da schon ganz gut so durch. Ne? Und als Simon dann sagt, er will nach Naglimund, wird Iskrim nur aber trotzdem auch etwas misstrauisch, so nach dem Motto, was will der in Naglimund? Und fragt ihn auch danach und dann redet Simon sich aber wieder raus, er hätte da einen Freund, einen Harfner. Und als Simon dann den Namen von Sankfugol fallen lässt, sagt Iskrim, ja, ja, okay, den kenne ich auch, ist gut, das klingt so plausibel, er glaubt ihm das.
Du kannst erstmal bei uns bleiben.
Genau, und lädt ihn dann halt quasi ein, mit nach Naglimund zu kommen. Und weil der Hove ja verstorben ist, hätten sie auch ein Pferd frei. sodass Simon auch mitreiten könnte. Wobei ich nicht so sicher bin, ob Simon Reiten so toll findet. Ich glaube, wenn man das nicht gewohnt ist, tut einem danach der Hintern ganz schön weh.
Mal gucken, wie weit wir da damit kommen. Aber Simon hat ja sowieso eigentlich immer erst von allem eine sehr verklärte Sicht der Dinge. Von daher sollte das nicht das Thema sein. Ich glaube nicht, dass er sich jetzt momentan ums Reiten so viel Gedanken macht. Ganz interessant auch, dass eigentlich ja Iskrim nur auch noch in einer kurzen Rückblende erzählt, wie es kommt, dass er jetzt doch mal auf dem Weg nach Hause ist.
Mhm.
Weil ich glaube, er hat schon stark Heimweh nach Frau und Volk und etc. Und dass er hier eben auch sagt, naja, er hat jetzt halt doch nochmal nachgefragt, so ja, er möchte gerne wieder zurück zu seinem Volk und möchte halt mal schauen, ob da alles am Rechten ist. Und war, glaube ich, auch erstaunt, dass diesmal Elias relativ nachgiebig war.
Mhm.
Aber ja, wie gesagt, man kann ja dann auch noch Leute hinterher schicken. Meine Theorie. Naja, wäre schon kein Kommentar.
Mundvoll. Ist aber jetzt der letzte Keks, danach ist Feierabend.
Wie ist es mit Podcast und Essen und Trinken?
Ganz ehrlich, ist so ähnlich wie in Fantasy-Geschichten, wo die Leute auch tatsächlich mal aufs Klo müssen. Die glauben doch wohl nicht im Ernst, dass wir hier 2 Stunden sitzen und uns irgendwas erzählen, ohne dass wir zwischendurch was trinken. Ich meine, hallo? Das Lustige oder das Schöne ist ja, dass die da draußen immer nur das zu hören kriegen, von dem ich will, dass sie das zu hören kriegen, weil alles andere schneide ich heraus. Also wenn einer hustet oder sich irgendwie verplappert oder keine Ahnung was. Manche Sachen lasse ich ja drin. Das zum Beispiel werde ich jetzt drin lassen, weil einfach, ich finde es ganz nett, weil es wie in Fantasy-Welten muss man aufs Klo und wenn man Podcast ist, muss man trinken. Punkt.
Prost. Ja, das ist ja das Schlimme, in solchen Fantasy-Geschichten müssen die Leute gefühlt nur aufs Klo oder sagen wir Wasser abschlagen, wenn dann irgendwas Schlimmes passiert.
Stimmt.
Das ist so wie in Horrorfilmen, gehe nicht alleine irgendwo hin.
Ja. Simon muss jetzt aber nicht mehr alleine gehen. Simon kriegt den Schlafplatz zugewiesen, kriegt von dem Pferd sogar noch eine Satteldecke, damit er es nicht so kalt hat. Und legt sich dann hin und schläft. Oder guckt erst noch mal eine Weile in die Sterne, träumt noch so ein bisschen mondkalbig vor sich hin.
Das Mondkalb wird ja nicht so schnell los.
Bitte?
Das Mondkalb wird dann nicht so schnell los.
Ja, wir sind ja jetzt schon ein bisschen länger als Simon Pilgrim unterwegs. Mal schauen, ne?
Ja, trotz allem ist er noch manchmal sehr naiv.
Ja, der Junge ist 15, was erwartest du, ne?
Das ist sehr realistisch, was das betrifft.
Ja, finde ich auch.
Ja, er denkt auf jeden Fall auch, glaube ich, noch ein bisschen an See das Decke, weil er jetzt hier unter dem Sternenhimmel wieder liegt. Und jetzt natürlich keine Bäume mehr über ihnen sind, was ich, wie ich meinte, irgendwo ungeschützt auf freiem Feld liegen.
Mhm.
Denkt auch, glaube ich, ein bisschen auch noch an Binabik, was jetzt wohl mit dem ist.
Er ist auch, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, dass Binabik ihn im Stich gelassen hat.
Ja,
und er redet sich da so ein bisschen mit raus, dass er natürlich, also Simon, dass Simon natürlich weiß, dass die Trolle und die Rimmersmänner nicht die besten Freunde sind. Aber er ist trotzdem so enttäuscht und verletzt, weil er das Gefühl hat, dass Binabik ihn im Stich gelassen hat.
Ja.
Ja, ne? Und ist da dann auch wieder so auf diesem Trip, so nach dem Motto, ich muss lernen, dass ich mich auf niemanden verlassen kann und dass ich immer derjenige bin, der Einzige ist, der auf sich selbst aufpasst, also der auf mich aufpasst, so ungefähr, ne?
Ja, ist aber halt auch so, ne? Ich fand's auch ein bisschen faszinierend, weil Simon nicht so auf dem Schirm hatte oder beziehungsweise ja Iskrim nur nicht so wirklich traut. Man ist vernünftig in der Situation, in der er sich befindet. Aber ich dachte, es wäre offensichtlicher, dass Josua und Iskrim nur eigentlich auf einer Seite stehen.
Das ist durchaus möglich. Das ist für uns offensichtlicher, weil wir natürlich auch die Gespräche zwischen Josua, Iskrim nur und Eolair mitbekommen haben. Aber ob das natürlich für Simon so offensichtlich ist, der ja als Bediensteter diese Gespräche der Höheren nicht mitbekommen hat, ist, glaube ich, seine Reaktion, dass er zwar einerseits erleichtert ist, dass es Iskrim nur ist, andererseits aber auch nicht mit der ganzen Wahrheit rausrückt, glaube ich, das Schlauste, was er in der Situation machen kann. Ne?
Das auf jeden Fall. Also da ist ein bisschen Grundskepsis zu haben, schadet ihm sicherlich nicht.
Und er weiß natürlich auch nicht, weswegen Iskrim nur da jetzt unterwegs ist, dass der nur nach Hause will. wissen wir ja von Iskrim nur, kann Simon ja nicht wissen. Er kann auch nicht fragen. Und er ist sich da auch ganz klar darüber, dass er auch nicht zu neugierig sein darf, weil sonst natürlich auffliegt, welche Rolle er bei der Flucht von Josua gespielt hat, weil er eben nicht weiß, auf welcher Seite Iskrim nun steht.
Okay, lass ich gelten.
Ja? Also so würde ich das jetzt interpretieren. Mhm. Und ich finde es alles in allem tatsächlich nicht so besonders mondkalbig, wie er sich da benimmt, sondern eigentlich eher ziemlich bauernschlau. So würde ich es jetzt
sagen. Ja, oder er wird langsam reifer durch seine Erlebnisse.
Ja, auch durchaus möglich.
Weil ja, dann aber dann wieder dieses, du darfst nicht jedem trauen. Mhm. Weil er ist halt schon, weil er ist ja jetzt quasi in dem Moment auch gerade von Bina Big enttäuscht worden.
Genau.
Also warum soll er dann gleich dem Nächsten wieder trauen? Ja.
Ja. Muss ich gelten. Gut.
Mhm. Und diese, weil er ja dann auch wieder ein bisschen zurückdenkt an den Hochhorst, ich fand diese Formulierung so schön, so dieses, seine Sehnsucht war wie die durchdringende Musik von Bina Bigs Flöte, ein kühler Schmerz, aber dennoch das einzige Ding auf der weiten, weiten Welt war, an das er sich klammern konnte. Mhm. Das fasst, glaube ich, gerade diese Stimmung auch ganz gut zusammen. Mhm.
Ja.
Ja, und mit dem im Hinterkopf schläft er jetzt erstmal kurz ein. Nickerchen hat er ja quasi schon gemacht und kann erstmal nicht schlafen, aber da schläft er jetzt dann doch ein, aber nur so halb. Wird dann aber auch wach, als der Wachtposten rumgeht und ihm fällt dann irgendwie verhält sich der Wachtposten, glaube ich, etwas komisch. Also ich hatte in dem Moment, im ersten Moment hatte ich tatsächlich den Eindruck, der Wachtposten wird da gerade erstochen. Dass vielleicht beziehungsweise stimmt nicht, er wird wach, weil ihm Wasser in die Augen spritzt. Ich nehme es zurück.
Genau, also das war nämlich das. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich fand nämlich da auch noch eine Formulierung wahnsinnig schön. Also als er erwachte, spritzt ihm Wasser in Augen und Nase. Ja, dann aber das nächste, was dann kommt, fand ich wunderschön. Die Sterne über ihm waren so säuberlich ausgelöscht, als sei der Deckel auf eine Juwelentruhe gefallen. Das kann man sich so richtig vorstellen. So klapp, bang, dunkel. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Ne? Also es regnet wieder, es gewittert, und dieser Wachposten verhält sich irgendwie ganz merkwürdig, genau.
Ich hatte tatsächlich im ersten Moment hatte ich die Überlegung, ob nennen wir sie weiterhin Reisegruppe 1.
Macht's einfacher, ne?
Ja, aus der Mangelung einer anderen Formulierung. Dass die quasi vielleicht doch wieder zurückgekommen sind, so im Schutze der Dunkelheit und da vielleicht den Wachtposten erstochen haben. Mhm. Weil der erst irgendwie komisch stehen bleibt und gefühlt so ein bisschen in sich zusammensackt und so einen merkwürdigen, ächzenden Laut von sich gibt. Ja, aber das ist es wohl nicht. Also ich glaube, also wenn ich jetzt die nächsten Minuten, Momente etc. lassen sich, glaube ich, ziemlich gut zusammenfassen mit großes Chaos.
Ja, mit großes Chaos und mit Bucken, ne?
Bitte was?
Bucken. Also irgendwo, ich blätter gerade im Anhang, deswegen. Und zwar rufen die Rimmersmänner doch dann. Es steht auch im Anhang nicht drin. Okay.
Ach, du meinst, es war er Bucken. Okay,
ja, das genau.
Ich da hatte ich tatsächlich auch nicht nachgeschaut hinten. Ach, das sind.
Ich habe es jetzt gerade nachgeguckt und es steht da nicht. Also diese Wesen heißen Bucken.
Ah, okay. Deswegen war ich jetzt gerade verwirrt.
Ja, also ums Bucken. Oder auch auf Westerling, / Deutsch, / Englisch, wie auch immer man jetzt die Sprache nennen mag, die jetzt in Ostenart oder die Simon jetzt spricht, Gräber. Ist so eine Art Erdkobolde. Große Augen, grabige Hände, die kommen aus der Erde. Deswegen hattest du auch diesen Eindruck, dass das alles so ganz merkwürdig ist. Deswegen passt jetzt natürlich auch gerade mal so schön, dass es mal wieder regnet, weil es ist halt auch einfach alles schlammig, nass, dreckig und dann kommen diese Biester da aus dem Boden raus.
Das sind aber doch diese Biester, die Simon in seinem Traum hatte, oder?
Die vielleicht in welchem Traum?
Dem vom Rad, wo er unter die Erde gedrückt wurde.
Okay, das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen.
Ja, aber das war so meine allererste Situation. Das ist so Gedanke daran, weil ich dachte, die hätte er irgendwie aufgeschreckt. Weil es sind ja nicht wirkliche Träume, aber in diesem Traum mit dem Rad wurde ja unter die Erde gedrückt, wo diese Stimmen waren. Deswegen hatte ich den Gedanken, jetzt kommt was aus der Erde hoch. Die sind irgendwie aufgeschreckt worden. Weil das sind ja immer nur so halbe Träume, halb wahr, halb Traum. Weißt du, was ich meine?
Ich habe mir gerade die Stelle rausgesucht. Tatsächlich ist es durchaus möglich, dass da die Gräber auch schon vorkommen. Allerdings sagen diese Stimmen ja, wer kommt in unser Haus, wer stört unseren langen Schlaf? Das sind, glaube ich, nicht die Gräber, sondern tatsächlich wirklich diese Wesen, die da mit Priorates in Konferenz stehen. Oder die Sesswesen, wer auch immer das sein mag. Da waren wir uns ja auch noch nicht so ganz 110%ig sicher. Aber du hast tatsächlich recht, als das Rad dann in die Tiefe geht, fühlte Simon Hände, die in umklammerten Hände kalt und trocken wie Gebein und nass und weich wie Wurzeln, die sich in die Tiefe senkten, verschlungene Finger, die nach ihm griffen. Ja,
für mich beim ersten Lesen war das die erste Assoziation, dass ich gedacht habe, okay, diese Wesen, von denen wir jetzt gerade geträumt haben, die kommen jetzt hoch.
Durchaus möglich. Ist mir nie aufgefallen, aber ja, tatsächlich. Ich werde das mal im Ted Williams Forum ausdiskutieren. Das finde ich nämlich gerade eine sehr spannende Idee, aber gucken wir mal. Du hast recht, aber jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, diese Gräber oder Bucken kommen da aus der Erde, überfallen die Rimmersmänner. Wieso, weshalb, warum? Wenn wir mal ein bisschen weiter in der Geschichte fortschreiten, werden diese Biester leider oder Gott sei Dank, je nachdem, noch häufiger eine Rolle spielen, da werden wir noch ein bisschen mehr über die lernen. Aber wieso, weshalb, warum, ist jetzt nicht so 110%ig klar. Ob dich jemand gerufen, / geweckt hat oder aufgescheucht, wer weiß. Lassen wir einfach mal offen.
Sie können ja auch einfach davon aufgescheucht worden. Ich kriege jetzt tatsächlich dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf. Ich muss gerade an Pitch Black denken, den hast du wahrscheinlich nicht gesehen mit Vin Diesel. Das ist irgendwie ähnlich. Da kommen dann auch bei Regen irgendwelche Viecher raus. Und wenn es, beziehungsweise, nee, es war, wenn es dunkel ist. Aber da regnet
es. Ja, dunkel ist es ja jetzt auch. Und es regnet. Und
da kommen die Monster auch raus, wenn es dunkel ist.
Also, ich muss tatsächlich sagen, meine Assoziation an dieser Stelle ist eher so ein bisschen wie die Urukai, die da so aus dem Boden rauswachsen. Im Herrn der Ringe, in dem Film.
Im Film, ja.
Ja, da ist das halt auch so. Wobei ich glaube, die sind deutlich kleiner als Urukai. Ich würde von der Größe her, so in meinem Kopf, sind die eher so in Trollgröße. Mhm. Aber es sind halt entsetzlich viele.
Ja, genau. So hatte ich so auch den Eindruck.
Und Simon wird halt von diesen Biestern genauso überrascht wie die Rimmersmänner. Versucht sich da zur Wehr zu setzen, nimmt einem Rimmersmann, der zu Tode gekommen ist, auch noch eine Axt ab, verliert die Axt dann aber in seiner Panik auch wieder.
Wird halb erwürgt von einem
Es ist halt ein tierisches Durcheinander.
Großes Chaos.
Großes Chaos, richtig. Das hast du vorhin sehr schön zusammengefasst. Aber, und jetzt kommen wir zu dem großen Moment, in dem Gandalf auf seinem falscher Film.
Es ist nicht Gandalf.
Es ist auch nicht das weiße Pferd, sondern
nicht Schattenfeld. Biederbeek und Kantaka.
Ja. Ja. Nun, ein bisschen Spaß muss sein. Hatten wir ja vorhin schon.
Und hier steht irgendwann dick und fett in meinem Notizen. Ich wusste es.
Was wusstest du? Dass Biederbeek auftaucht?
Ja, zum einen konnte ich mir nicht vorstellen, dass Biederbeek Simon im Stich lässt. Das,
ja,
nee.
Gut.
Und Simon ist ja so, trotzdem, er mag ja anscheinend Iskrim nur trotzdem und will eigentlich den Rimmersmännern helfen, aber Biederbeek will ihn davor zerren und da kommt meine Stelle mit, ich wusste es, weil Biederbeek will ihn da weghaben und sagt, ich muss dich, es war mein festes Versprechen, dich zu schützen, erklärte Biederbeek und zog ihn mit sich fort. So lautet Dr. Morganes Wunsch. Ha, so.
Zwei Schritte zurück. Das heißt aber immer noch nicht, dass Biederbeek Morganes gekannt hat. Also Biederbeek weiß davon, dass es Morganes gibt, aber es beweist noch nicht, dass sie sich kannten. Biederbeek hat auf eine noch näher zu erklärende Weise davon gehört, dass es Morgens Wunsch war, dass sich jemand um Simon kümmert.
Okay, ich fand das jetzt relativ eindeutig, weil ich mir gedacht, also ich würde doch nicht für jeden, für jemanden, weil ich von über zig Ecken weiß, dass es dessen Wunsch ist, mich da irgendwo in Gefahr begeben. Aber gut.
Das klärt sich, glaube ich, relativ zügig. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass, wie soll ich sagen? Also es ist noch nicht 110%ig sicher, dass die sich in Personam kannten.
Okay.
Ja, werden wir uns nächste Episode, glaube ich, drüber unterhalten. Ne? Also, aber sagen wir mal so, du hattest in einem gewissen Sinne natürlich recht. Ja, Wienerbeck weiß viel mehr, als er zugegeben hat. Und hier ist jetzt so ein Punkt, wo er das dann tatsächlich auch mal zugibt.
Also er muss ja auch wissen, wer quasi Simon ist.
Ja.
Und das ist diese Stelle, wo ich mir denke, das ist jetzt der echt der fieseste Cliffhanger überhaupt. Aber gut. Ich habe tatsächlich auch mal ganz kurz überlegt und habe dann auch zurückgeblättert und festgestellt, nein, das kann auch definitiv nicht sein. Ich hatte zurückgeblättert auf die Szene mit dem Friedhof, wo ja immer noch nicht geklärt ist, wer war die Gestalt auf dem Friedhof, die Simon gerufen hat. Aber da steht da drin, das war eine weibliche Stimme.
Ja, ja.
Also kann das schon mal nicht Simon gewesen sein. Wienerbeck, oh, ich und Namen.
Ja, macht ja nichts, ist ja nicht schlimm. Aber gut, dass du sagst, nein, Wienerbeck war es nicht. Haben wir schon mal jemanden ausgeschlossen, ist ja schon mal was.
Ja, es hat halt einfach das falsche Geschlecht.
Ja. Aber gut, dass du es sagst, da werden wir auch zu gegebener Zeit noch drauf zurückkommen. So, und der fieseste Cliffhanger überhaupt ist jetzt halt tatsächlich, Wienerbeck und Kantaka und Simon laufen jetzt von dieser Schlacht mit den Bucken weg. Und Simon möchte eigentlich erst noch den Rimmersleuten helfen, wo ihn aber Wienerbeck dann von abbringt, so nach dem Motto, die können sich schon selber helfen. Und Simon ist jetzt natürlich auch total verwirrt, so nach dem Motto, wie sau weiß der von morgen ist. Ich habe doch gar nichts davon erzählt. Aber andererseits wusste Wienerbeck ja auch schon, dass Simon vom Hochhorst kommt. Da hatte er sich ja schon vorher mal verplappert, wie du dich erinnerst, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Das Kapitel endet mit, und der Sturm schrie Fragen, auf die es keine Antwort gab.
Genau das habe ich mir auch unterstrichen. Ja. Yep. Und dann kommen wir nochmal zurück auf den Titel des Kapitels. Ein schwacher Trost.
Ja, was ist denn da jetzt, was ist in diesem Kapitel bitte der schwache Trost? Keine Ahnung. Dass Wienerbeck Morgens Wunsch befolgt, das ist so das Einzige, was mir gerade ist.
Dass Wienerbeck Simon trotzdem rettet. Dass Simon in die Hände der Rimmersmänner um Iskrim nur fällt und demzufolge relativ sicher sein kann, dass sie ihm zumindest nicht sofort den Hals abschneiden. Vielleicht das? Ich weiß es auch nicht so ganz 110%ig.
Ist schwierig, finde ich.
Ja. Ist auch sicherlich mal was, wo es auch wieder interessant wäre, das Englische zu vergleichen. Aber ich muss tatsächlich gestehen, habe ich im Moment nicht den Nerv für. Werde ich vielleicht irgendwann nochmal machen. Denn damit endet jetzt das Kapitel 21. Der Mann war vor lauter Misstrauen stachelig wie ein Igel.
Kapitel 22, ein Wind von Norden. Ich überlege jetzt gerade tatsächlich,
zwei Kapitelüberschriften sind.
Kannst ja, genau,
du mir jetzt das mal sagen, was das jetzt soll?
Wir kommen noch in den Norden.
Ja, es ist jedenfalls nicht...
ne? Im letzten Kapitel habe ich das wohl komplett ignoriert und weggeschoben, aber ja.
Ja, aber weil wir jetzt gerade bei dem Thema waren, habe ich jetzt gedacht, so, und was will uns die Überschrift jetzt sagen?
So.
Also man müsste Ted wirklich vielleicht mal fragen, was er sich bei seinen Kapitelüberschriften denkt. Manchmal ist es ja wirklich völlig eindeutig. Also der absolute Krönungstitel eines Kapitels ist für mich ja immer noch die Zwei-Frosch-Geschichte. Finde ich ja immer noch wirklich, wirklich schön, aber ich schreibe mir das jetzt tatsächlich mal auf. Wie schreibt sich das mit K, nicht mit Q? Ich habe zu viel Jikanuk gelesen. Kapitelüberschriften.
Oder Kantaka. Wobei, da könnte ich es mir fast auch noch ein bisschen herleiten.
Vielleicht kommen wir da
vielleicht
gleich
noch
dann
eher, noch vielleicht zu. Noch eher als der schwache Trost.
Gut. So, wir haben eine neue Perspektive.
Ja, da steht hier, was soll denn das jetzt? Echt jetzt, es kann doch nicht sein, dass wir in der Situation jetzt auf den Hochhorst wechseln. Jetzt doch nicht.
Und in die Perspektive von Gutwohl von Utaniat. Der ist uns ja nun schon bekannt, der ist uns schon mal untergekommen.
Das ist die Hand des Königs.
Die Hand des Königs, genau. Aber noch nicht als die Person, aus deren Perspektive wir etwas erleben, ne?
Nö, ist aber jetzt auch kein großer Verlust. Gehört jetzt nicht zu den sympathischsten Figuren des...
Ich kann das verstehen. Nein, ich kann das verstehen. Ich finde das voll und ganz richtig. Es ist
ich habe positive und negative Momente für ihn, aber unterm Strich mag ich ihn nicht. Aber kann ich
ist aber tatsächlich auch so gewollt, gehe ich eigentlich fast von aus, dass wir auch aus der Perspektive der Bösewichte teilweise die Geschichte erleben. Und es ist ja so, dass Gutwulf jetzt Zeuge von verschiedenen Unterhaltungen wird, die der Lesende sonst überhaupt nicht mitkriegen würde. Irgendwie muss Ted Williams dieses Dilemma ja lösen. Und Gutwulf wird uns noch eine ganze Weile begleiten. An dieser Stelle mag ich ihn auch noch nicht, aber...
Wobei er einen guten Moment hat.
Wobei es tatsächlich so ist, dass das eine der... Ja, ist, ich finde, es ist eine sehr interessante Figur, weil er einfach auch eine Entwicklung durchmacht.
Wie gesagt, er hat in dem Kapitel auch einen guten Moment.
Ja, so, also, Gutwulf von Utaniad. Der lungert vorm Thronsaal rum.
Darf er nicht rein? Kann er nicht einfach da so reinmarschieren? Kaut anscheinend Zitrilwurzel.
Mhm.
Ich interpretiere das mal als eine Art Kautabak.
Ja, würde ich auch. Wäre auch so meine Interpretation richtig.
Hat nicht mal was zu trinken, der arme Mann. Ja, und ist, ich glaube, es ist jetzt auch nicht wirklich der geduldigste Mensch auf dem Hochhaus.
Was nee, das kommt ja schon irgendwie anderthalb Seiten später, so nach dem Motto, als Gutwulf dann endlich beim König ist, sagt er da, das Warten macht mir nichts aus. Und dann erwidert der König wohl, seit wann macht dir das Warten nichts mehr aus, Wolf? Denk nicht, dass ich blind und dumm geworden bin, nur weil ich jetzt König heiße.
Naja, man muss ihm auch mal zugute halten, wenn ich eine Stunde lang, also fast eine Stunde lang vor dem Thronsaal hingehalten werde.
Ja, da wäre ich auch sauer, definitiv. Ja. Und ich komme ja tatsächlich aus einer Familie, wo das Wort mit G definitiv nicht verteilt worden ist. Ne?
Also. Ja, Dito, wissen wir ja, ne? Nee, aber auch, wobei ist ja tatsächlich, also ich meine, ich habe jetzt in letzter Zeit so die ein oder anderen, ja, Schlösser ist zu viel gesagt oder repräsentative Ding angeschaut, Gebäude, wo es ja wirklich tatsächlich Warteräume von vor den eigentlichen Thronsälen gab. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieses ein bisschen Macht ausspielen. Du kannst die Leute überhaupt warten lassen. Du hast die Macht.
Ja, natürlich. Natürlich. Und es ist natürlich auch eine Machtdemonstration dahingehend, dass der König hier auch ganz klar sagt, ich kann eigentlich alle warten lassen. Auch die Hand des Königs. Der ist ja nun so rein pro forma mit einer der mächtigsten Männer im ganzen Osten Art. Mhm. Der König herrscht über allem und die Hand des Königs kommt da eigentlich ein, zwei Stufen drunter, würde ich jetzt sagen. Fraglich ist, wo man da Priorates einsortieren soll. Da sind wir uns ja noch nicht so ganz so sicher, ob der über dem König, unter dem König, unter Gutwulf noch, als offizieller Berater des Königs, aber wie viel Macht der wirklich hat.
So in Verwaltungshierarchien oder so gibt es meistens so Stabstellen, die sind so ein bisschen außerhalb der Hierarchie.
Ah, du meinst also... Okay. Ja, jedenfalls Gutwulf lungert da vor dem Thronsaal rum, ist deutlich ungehalten,
Darf ich?
Ja,
da ist nämlich natürlich noch eine Stelle, die finde ich nämlich sehr interessant, die da gehört da eigentlich rein. Außerdem kam es, was zweifellos an der feuchten Witterung lag, als röchen die Hallen des Hochhorstes nach Schimmel. Schimmel und... Nein... Fäulnis war ein zu überspannter Ausdruck. Lassen wir das mal so stehen. Ich glaube, es mit Fäulnis trifft das ganz gut.
Also in meiner Übersetzung steht Verwesung.
Aha, bei mir steht Fäulnis.
Ja, wie gesagt, wir haben ja schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, dass es ja eine neue Übersetzung oder eine überarbeitete Fassung der Übersetzung gibt.
Verwesung finde ich fast ein bisschen zu hart.
Ja, ist halt dann die Frage, ob das deswegen geändert worden ist, ne?
Ja, Fäulnis finde ich eigentlich, glaube ich, ganz passend in dem Setting. Zwei Sachen dazu, also wie gesagt, das mit Fäulnis kann ich mir schon vorstellen, weil irgendwas, das ist so dieses, irgendwas geht vor, irgendwas Ungutes geht vor, das kommt bei mir bei Fäulnis so rüber. Da modert irgendwas vor sich hin, was nicht gut ist. Und zum anderen, wir haben wieder diesen Bezug aufs Wetter, was zweifellos an der feuchten Witterung lag. Zum einen ist, wir haben Mai. Eigentlich ist ja Mai schon so langsam beginnender Sommer. Nachdem wir jetzt monatelang Trockenheit haben, haben wir jetzt wieder ein Ding, wo es anscheinend relativ lange geregnet hat. Jetzt schwenkt es wieder quasi ins andere Extrem um. Es ist wieder zu feucht, was dir vielleicht auch wieder tatsächlich deine Sachen auf dem Feld, die du gerade angesehen hast, verfaulen lässt. Das erklärt für mich auch ein bisschen gedanklich, warum Simon einen Mantel braucht. Weil er ist im Mai unterwegs und ich weiß nicht, ob da die Nächte noch so kalt sind, aber...
Also, ja, ist halt die Frage, wie das jetzt klimatisch in Anführungszeichen jetzt so ist, aber wenn wir es mal so drauf beziehen, dass Simon in so einem Wald unterwegs ist, der meinetwegen jetzt ein mitteleuropäisches, schrägstrich britisches Klima widerspiegelt. Bei uns gibt es im Mai ja noch die Eisheiligen. Von dessen wegen...
Also, das waren so meine Gedanken, aber ich fand diesen Einwurf hier fand ich wichtig.
Okay, ja, schön.
Ja, auf jeden Fall wird er von Pirates reingelassen. Und das ist der Moment, wo ich mir gedacht habe, Gutwurf ein paar Pluspunkte gemacht hat, er kann nämlich Pirates nicht leiden. So, der Feind meines Feindes ist mein Freund und so.
Ja.
Also er traut ihm, glaube ich, auch überhaupt nicht.
Dazu ich glaube, es gibt so gut wie niemanden, der Pirates traut, oder?
Elias?
Ja, mit einer Ausnahme gut, aber ansonsten, ja, ne?
Ja, also, wie gesagt. Aber da hat er wenigstens mal einen guten Punkt gehabt. Da ist er, glaube ich, an der richtigen Stelle misstrauisch.
Die kalte Nordluft, die durch die offenen Oberlichte hereindrang, zerrte an den Flammen der Fackeln. Deswegen wahrscheinlich ein Wind von Norden. Nur mal so, weil es mir jetzt gerade ins Auge gesprungen ist. Also, Gutwulf wird von Prürates in den Thronsaal gelassen, drückt sich da so ein bisschen durch die Tür an Prürates vorbei, wundert sich, warum der Priester die Tür nicht richtig aufmacht und denkt, ja, vielleicht ist es ja, weil es da drin geheizt ist. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Der Thronsaal ist wohl rattenkalt. Da stehen die Fenster offen, da weht der Wind rein.
Ja, vielleicht liegt es daran. Aber es ist so schön geschrieben, zwischen der Hand des Königs und dem königlichen Ratgeber herrschte keinerlei Zuneigung.
Ja.
Dafür mag ich Gutwulf gerade. Ja, und mein Problem von vorhin, wir kommen noch nach Norden, nee, tun wir nicht. Ich kann nur Norden von Süden nicht unterscheiden, aber das ist ein anderes Thema.
Das andere Norden.
Okay. Ja. Andere rechts und andere links.
Macht nichts, ist nicht schlimm. Aber damit hat sich jetzt zumindest das Rätsel dieser Kapitelüberschrift gelöst.
Gut.
Ja, ich habe auch tatsächlich, jetzt lese ich ja die Folgereihe. Ich habe es jetzt tatsächlich öfter mal gemacht, dass ich auch ein bisschen mehr mit drauf geachtet habe, wie die Kapitel hießen. Und ich habe ganz oft bemerkt, dass Kapitelüberschriften sich dann auch durchziehen. Das heißt, es ist nicht nur, dass man so einen Sprung in einem Setting hat, aber dass diese Kapitelüberschrift sich tatsächlich auch in dem zweiten Teil nochmal wiederfindet. Also, dass man auch da eine Interpretationsmöglichkeit hat, das zu sagen, dass da auch die Kapitelüberschrift nochmal so, ja, eine Überschrift halt ist. Das ist mir da jetzt extrem aufgefallen. Ich werde hier jetzt auch mal achten. Aber wenn du auch natürlich schon sagtest, wir sind ja dann auch gleich später, springen wir ja nochmal nach Nabern, also nach Süden.
Ja, aber da kommt auch ein Wind von Norden.
Ja, genau. Also ja,
macht schon Sinn, ein bisschen.
Fand ich, das ging mir jetzt, es schoss mir so durch den Kopf, es musste gerade mal raus. Ja, und das ist mir in dem anderen Buch noch viel, viel mehr aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich da aus irgendwelchen Gründen mehr drauf geachtet habe. Aber das passt hier im zweiten Teil tatsächlich auch, ne? Ja. So, aber jetzt wieder zurück in den Thronsaal. Ich springe schon wieder hin und her und her und hin. Ich glaube, unsere lieben Zuhörenden, die mache ich da völlig wuschig mit heute.
Ist ja bei mir auch nicht besser. Also ich springe ja auch hier durch die Gegend.
Ja, wobei wir ja quasi auch gesagt haben, wir setzen voraus, dass die Lesenden, also diejenigen, die zuhören, auf dem gleichen Stand sind wie wir, sprich bis Ende Kapitel 22, dürfen wir jetzt alles schon mal erwähnen, so, ne? Von dessen wegen. Gut.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ist eine komische Szene zwischen den dreien irgendwie. Also, Gutwulf langweilt sich auf dem Hochhorst. Ist ja auch nicht der Erste. Ging ja Iskrimnor nicht anders.
Ja, aber, genau.
Ihm wird ja gesagt, es gibt bald genug für ihn Arbeit. Und ich denke, was hat denn der jetzt noch vor? Tatsächlich lässt mich jetzt gerade nicht los, diese Situation. Weil offensichtlich ist er dem König zu warm. Deswegen ist ja da irgendwie, sind die ganzen Fenster offen.
Ja.
Und das ist kalt ohne Ende. Und wo Ich habe ja die Theorie aufgestellt, dass Elias beeinflusst wird von Pyrates. Jetzt kommt noch dazu, dass ich das Gefühl habe, er wird auch noch beeinflusst von diesem Schwert, das ja auch hier nochmal irgendwo erwähnt wird. Seit Wochen hatte man ihn nicht mehr ohne es gesehen und es war etwas Wunderliches und Unheimliches an der Klinge.
Ja, das ist welches Schwert? Nur damit wir das ganz klar haben.
Jetzt bin ich wieder.
Jingitsu oder Light?
Genau, danke.
Ja, na, es ist ja nicht schlimm, macht ja nichts. Dafür hast du ja mich. Ne? Also, ja, aber natürlich, das
vielleicht ist das Innere von Elias so auf Hochtouren, weil es trotzdem versucht, sich gegen die Einflussnahme von außen zu wehren.
Das würde ja voraussetzen, dass dieses Schwert auch irgendwelche wie gearteten magischen Eigenschaften hätte.
Ach, wäre auch überhaupt total überraschend.
Ich sage das jetzt nur noch mal so explizit, weil auf dieses Thema werden wir sicherlich zu gegebener Zeit auch noch mal zurückkommen. Ich komme mir manchmal vor wie eine kaputte Schallplatte. Ich sage das ja nun alles.
Ne? Sagen wir es mal so, wie diese Reihe heißt auf Deutsch das Geheimnis der großen Schwerter. Das Geheimnis. Wird ja wohl nicht nur darin liegen, dass sie von links nach rechts gehauen werden.
Wer weiß.
Also, wer da sind wir wieder bei, ist es Magie? Ja, allein schon, wie dieses Schwert zu Elias gekommen ist, ich bitte dich.
Nein, ist alles gut. Alles in Ordnung. Ich finde die Spekulationen großartig. Du denkst dir da auch was bei und du kannst es auch immer entsprechend belegen. Ich kann dieser Theorie nichts hinzufügen. Ich finde die Idee gut. War mir noch nie gekommen, aber durchaus plausibel.
Da sind wir wieder bei dem Thema, dass ich noch nie ein Buch so intensiv gelesen habe. Also
vielleicht ist das auch mein, in Anführungszeichen, Nachteil, dass mir sowas dann auch gar nicht mehr auffällt. Weil es für mich halt, weil ich es halt schon so oft gelesen habe, dass, ja, ist klar, dass das jetzt, dem ist halt immer kalt. Und woher das kommt, da habe ich mir halt noch nie Gedanken drüber gemacht.
Ich finde es aber witzig, dass ich dir trotzdem da neue Denkanstöße geben kann, finde ich trotzdem.
Ich finde das so großartig. Ja, weil ich komme mir manchmal so vor, so, weißt du, das ist so eine tolle Aufteilung. Ich bin fürs große Ganze da und du so für die Lupe, für die Details, weißt du? So kommt mir das manchmal vor.
Du bist halt nicht immer nur die Oberlehrerin.
Na Gott sei Dank. Es wird sich ja auch kein Mensch anhören wollen, wenn ich hier nur den Erklärbären spielen wollte. Und dann könnte ich mich auch gleich hinstellen und jedes Mal erklären, das ist das, weil dann kommt das und dann kommt das. Nein. Ja, jedenfalls. Also. So, jetzt kommen wir zurück zum Buch. Wir sind heute ein bisschen konfus, ne? Macht nichts, das muss auch mal sein.
Ja, also Elias hat auch Kopfschmerzen, ihm geht's nicht gut, ihm ist warm und deswegen ist überall anders kalt. Gutwolf bekommt Arbeit. Was haben wir noch?
Ja, genau, ja, das finde ich auch ganz interessant. Jetzt mal langsam.
Das war die Zusammenfassung von dem, was ich schon festgestellt habe.
Okay, gut.
Auf jeden Fall erfahren wir jetzt auch noch, dass Fengbald, der Verlobte von Miriamel, auch seinen Job hatte.
Richtig.
Der ist aber wieder zurück und er hat ihn nicht richtig erfüllt. Er sollte nämlich Simon kriegen.
Genau. Ja, das war jetzt das, die Befürchtung, dass du da drüber hinweg.
Nein.
Stolperst.
Nein, Fengbald brauchen wir noch.
Fengmal brauchen wir noch. Ja, oh ja, den brauchen wir gleich noch. Wir brauchen ihn eigentlich nicht, aber er spielt vielleicht noch eine Rolle.
Gottes Willen, rum.
Brauchen braucht den, glaube ich, also Fengbald, finde ich persönlich, brauchen wir noch weniger als Gutwolf.
Da kommt später noch die Situation, der steht dann auf der Hassliste ganz oben.
Ja, genau. So, aber jedenfalls. Wir erfahren, dass Fengbald derjenige ist, der Simon suchen sollte. So. Ja. Nicht Simon, sondern der Spion, den ihr sucht. Morgan ist Helfers Helfer. Der wäre immer noch auf freiem Fuß. So.
Von dem wir ja wissen, dass es Simon ist, also von dem wir hier gerade reden.
Ja, ja.
Da kommt bei mir so ein großes Ella-Badge im Kopf. Und wir erfahren noch was anderes. Die Miriamel ist nämlich anscheinend krank.
Stopp. Zurück. Miriamel kommt gleich. Hat er denn den Jägermeister nicht mitgenommen? Und Hunde? Ich weiß, du hast das unterstrichen. Wir hatten schon mal kurzfristig über den Jägermeister gelacht. Weil der Jägermeister ist natürlich nicht das Getränkjägermeister, sondern der Meister des Jagens.
Ja, aber und bitte. Komm, das war das. Also bei aller Liebe. Ich weiß ja nicht, von den beiden Übersetzern. Das war, ja, aber das war Absicht. Du kannst mir nicht erzählen, dass das nicht Absicht war, weil da schreibst du doch in dem mittelalterlichen Setting, schreibst du doch nicht Jägermeister rein, da schreibst du Meister des Jagens rein.
Ja.
Ich weiß nicht, wie die amerikanische Version lautet, aber bitte.
Darf ich nochmal zurück? Also ja, wer hat, also Elias fragt jedenfalls, ob Fengbald die Hunde und den Meister des Jagens nicht mitgenommen hat. Hast du eine Idee, wen er da gemeint haben könnte?
Nee, ich war vom Jägermeister so abgelenkt.
Okay, gut. Kein Kommentar. Also ich sag mal, ich könnte das jetzt kommentieren, aber es wird spoilern, also halte ich die Klappe.
Also
auch überhaupt ja. Keine Idee?
Jägermeister.
Hunde.
Der mit dem Helm? Ach, deswegen. Der Helm mit Hunden.
Dankeschön.
Bitteschön.
Ist ja doch von alleine drauf. Man musste nur die richtigen Stichworte geben.
Nein, also die Form vom Jägermeister abgelenkt war ich.
Ja, na, alles gut.
Was hat sich der Übersetzer dabei gedacht?
Das ja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich fand es auch nicht. Ne? Ja. So, und jetzt zu Miriamel.
Miriamel ist krank. Offiziell krank. Jetzt kommt wieder die Theorie, Sabrina. Nee, ist sie nicht. Die ist abgehauen. Ich glaube nicht, dass die krank ist. Und ich glaube auch nicht, dass die, damit es ihr besser geht, nach Meeremond geschickt worden ist. Ja, jetzt kommt mir jetzt kein Kommentarschild, schon klar. Nee, bei aller Liebe, nee. Nee. Die ist abgehauen.
Gucken also, wir mal.
Da wären wir wieder bei der ursprünglichen Theorie. Kennt Miriamel eigentlich Simons Namen und war das die Frau auf dem Friedhof, die auch gerade in dieser Nacht abgehauen ist, aber Miriamel ist nicht krank. Was sollte die denn haben? Außer, dass sie sich vielleicht bei ihrem Vater in den zugigen Hallen eine Erkältung geholt hat. Aber deswegen schicke ich sie nicht ins zugige Meeremund. Nee, die ist abgehauen. Stiften gegangen. Deswegen muss auch die Hochzeit verschoben werden. Gott sei Dank.
Jedenfalls gibt Elias jetzt Gutwulf doch einen Auftrag. Und zwar einen, in Anführungszeichen, kleinen. Er soll sich nämlich nach Hernisadak begeben. Das ist die Hauptstadt des Königreichs. Hernes Tiri sind die Leute, die da wohnen. Hernes Tir ist das Königreich. Der König heißt Lut, Doppel-L am Anfang, wie auch immer man das aussprechen mag. Erinnert mich so ein bisschen an diese walisischen Namen und Sagen mit diesen komischen Buchstaben-Konsonanten-Kombinationen.
Passt, weil... Ja, walisisch oder so.
Ja,
Schottisch
weil
passt
diese
zu dem Volk, ja,
kommt die, später die noch. Die kommt später noch, ne? Mhm. Also jedenfalls will Elias, dass Gutwulf dahin geht und König Lut ein bisschen Angst macht und ihm
aber
auch,
nicht beschämen.
Genau. Aber ihm trotzdem auf gut Deutsch gesagt das Feuer im Hintern anmachen, weil Lut nämlich meint, dass er die Steuern, die der König nun haben will, eigentlich nicht zahlen kann, weil haben halt schlechte Ernte, dies, das, Ananas.
Ich fand halt das total hirnrissig. Er soll ihm Angst einjagen, aber nicht beschämen. Das sind so zwei Sachen, die sich für mich irgendwie widersprechen.
Ja, das klingt so nach der Quadratur des Kreises, ne?
Mhm.
Ne? Also wasch mich, aber mach mich nicht nass.
Mhm.
Ne? Es ist schon eine relativ schwierige Aufgabe, wie ich finde.
Deswegen schickt man so einen gekonnten Diplomaten wie Gutwulf hin.
Ja, natürlich. Das wäre eigentlich eher eine Aufgabe für Eolair, ne? Aber Eolair ist ja nun schon mal gerade woanders unterwegs.
Außerdem ist Eolair ja ein Helens Tiri.
Ach ja, ach, Entschuldigung, ja.
Ich könnte dir stimmt. aber noch, wie heißt er, wo habe ich ihn denn? Fluirin?
Den Herrn Fluirin. Der ist aber schon ziemlich alt.
Ja, mit Alter kommt eine gewisse Gesetztheit.
Ja, das ist richtig. Und der wird ja dann auch ausgesendet, der geht ja dann nach Nabban, weil er ist ja auch Nabbanei, ne?
Ja, aber...
Herr Fluirin. Der kommt gleich, da kommen wir gleich zu, genau.
Bleiben wir bei Gutwulf.
Ja, aber so viel dazu gibt es dann eigentlich nicht mehr, außer die Tatsache, dass Priorates nochmal darauf hinweist, Gutwulf möge doch bitte, wenn er eh schon unterwegs ist, nochmal gucken, ob er diesen Spion findet. Und Gutwulf ist da dann voll in seinem Element und sagt, oh, wenn ich diese kleine Schlange finde, die zertrete ich. Und dann insistieren aber sowohl der König als auch Priorates nochmal und sagen, nein, das tust du nicht. Wir hätten den gerne zurück. Gerne, ja, aber bitte lebend. Und da wird auf einmal auch ziemlich deutlich, dass Simon da wohl tatsächlich in ein verdammtes Wespennest gestochen hat. Und dass früh ratest, da auch richtig scharf drauf ist, den in die Finger zu kriegen.
Mhm. Ne? Ja. Also, was mir jetzt auch gerade noch aufgefallen ist, was ich mir jetzt so nicht aufgeschrieben habe, was auch ganz interessant vielleicht noch ist, was kurz vorher kam, ist, dass Naglimund von Spionen umzingelt ist. Also, weiß nicht, ob das noch irgendwo zu tragen kommt. Also da sind sie sich anscheinend schon mal sicher, dass Simon auch nicht in Naglimund sein kann. Kann ja aber dann offensichtlich zum momentanen Zeitstand auch Josua nicht dort sein, weil sonst hätte es Pyrates und Elias mitbekommen.
Steht bei mir die Stelle gerade, man hört nichts Neues aus Naglimund, obwohl meine Spione es umzingelt haben. Mhm. Kann genau, auch durchaus sein, dass Josua bei Lut ist.
Ja, weil den kann auch, nichtsdestotrotz, den vermissen wir ja quasi auch noch. Also alle.
Ja.
Also wir sowohl als Leser als auch Elias und Iskrimnur und Pyrates und überhaupt. Mhm. Von dem wissen wir ja gar nicht, wo er rumkurft.
Abgeblieben ist. Ja. Mhm.
Nichtsdestotrotz wird relativ vehement, da sind wir wieder bei diesem Angst einjagen und nicht beschämen. Unterm Strich läuft es trotzdem auf eine Drohung hinaus, weil Elias dann auch sagt, bring mir Luts vollständige Bündnistreue. Und wenn nicht, werde ich dich ein zweites Mal schicken, mir seinen Kopf zu holen. Mhm. Das hat dann mal eine Ansage. Und da fand ich auch eine schöne Umschreibung. Passend zu Kapitel 1 und 2, wo wir das mit den Bannern hatten. Ich weiß nicht mehr, in welchem genau das war. Mhm. Die Banner über seinem Kopf von Wind gepeitscht, schwangen hin und her. In fließenden Schatten, die von den flackernden Fackeln geworfen wurden, schienen die Stammestiere und Wappengeschöpfe in einen unheimlichen, zuckenden Tanz aufzuführen.
Ja.
Also da wissen wir, wie gerade die Stimmung ist. Nicht so.
Ja. Ja, und nachdem Wutwulf dann entlassen worden ist aus diesem Thronsaal, wird es auch nicht so wirklich besser. Denn das Nächste, was passiert, ist, dass Gutwulf in diesem Vorsaal, in dem er vorhin ja stundenlang rumgewartet hat, trifft er dann auf Fengwald.
Der auch nicht gut gelaunt ist.
Der ist überhaupt nicht gut zurecht. Dem ist nämlich gerade seine Braut quasi abhanden gekommen. Wobei sie ja angeblich krank ist.
Ja,
und Gutwulf sagt ihm dann, ja, du wirst schon was anderes finden, was dir das Bett wärmt bis dahin.
Das was brauchst du?
Dass dein Interesse warm hält. Ah ja, okay. Mhm. Brauchst du auch, weil im Thronsaal ist es kalt wie sonst was.
Ja.
Und Fengwald hat so ein bisschen Angst davor, dass Elias sich aus seinem Versprechen rauswinden will, ne?
Ja, also da, ich habe gehört, keiner hätte von ihrer Krankheit gewusst, bevor sie abreiste. Mhm. Sagt mir ja auch nicht jedem, dass man abhauen will.
Nein. Wenn man denn abgehauen ist.
Augenbrauen hochziehen hier von dieser Seite.
Ja, es wird sich irgendwann klären.
So viel zu dem Zusammentreffen von den beiden. Ich glaube, recht viel mehr gibt es da nicht zu sagen.
Nee, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Aber jetzt kommt wieder ein Perspektivwechsel, weil wir verlassen Gutwulf und wir treffen Rachel wieder.
Ja, die allerdings quasi auch eine riesen Gewitterwolke auf sich zustapfen sieht.
Nämlich eben jenen Fengwald, genau.
Mhm. Und die versucht, ihr Mädchen Jael irgendwo hier aus der Schusslinie zu kriegen. Die gerade dabei ist, anscheinend diesen, was ist das, Korridor zu putzen.
Ja.
Und natürlich steht das Seifenwasser im Weg, natürlich ist die Pfütze im Weg, dann auch noch der gute Fengbald. Leicht schadenfrohes Gelächter von meiner Seite, rutscht natürlich auch noch aus, fliegt fast hin und hält sich gerade noch an einem der Wandteppiche fest, der natürlich auch noch reißt und mit einem Ecke im Wasser landet und ja. Und jetzt kommt dann die Szene, wo sich innerhalb von Sekunden der Fengbald auf die Top-Liste der meistgehassten Personen in diesem Buch.
Und gleichzeitig auch Rachel wieder eine Stufe höher in der Liste der Menschen, die unserer Sympathie gilt. Weil sie sagt jetzt natürlich, Jael, sieh zu, dass du hier wegkommst und stellt sich da vor ihr Mädchen und sagt, ich, Rachel, ich bin hier die oberste der Kammerfrauen. Ja, dieses Mädchen wird bestraft werden, aber das obliegt mir und nicht euch, Graf Fengwald. Also es ist schon mutig.
Mir ist hier letztens ein Ausdruck untergekommen aus der Bundeswehr, den ich für Rachel, gerade so wie sie beschrieben wird, perfekt
Feldwebel.
Passt. Nein, die Mutter der Kompanie.
Ja.
Mhm. Sie ist für ihre Leute da, Punkt. und sie ist ein herzensguter Mensch. Da bin ich nach wie vor überzeugt davon.
Mhm. Und das, was jetzt passiert, was Fengmal halt so unsympathisch macht, ist, dass er ihr wohl volle Galore eine scheuert, ne? Also der haut,
das geht halt gar nicht.
Verpasst der eine riesen Ohrfeige und sagt, hier, dann kannst du das deinem Mädchen weitergeben, ne? Und ja.
Was sie natürlich nicht tut, also das müssen wir auch nochmal kurz festhalten, was Rachel auch nie tun würde. Die leidet ja eher noch drunter, dass Jael die ganze Zeit heult, weil sie das geschwollene Gesicht von Rachel sieht.
Ja. Mhm.
Und ja weiß, dass es irgendwo in dem Moment ja ihre Schuld in Anführungszeichen ist, wobei an Gewalt niemand schuld ist, sondern maximal derjenige, der sie ausübt.
Ja, wobei Jael aber wahrscheinlich trotzdem schon denken wird, dass es ihre Schuld ist, weil ihr ist ja dieser Eimer umgekippt und deswegen ist Fengbald, der ja nun sowieso schon kurz vorm Explodieren war, ich glaube, das ist auch so eine Art und Weise, wie Fengbald da versucht, seinem Frust irgendwie Luft zu machen. Ne?
Oder gegen die nächste Wand reden.
Ja, nein, natürlich, das ist keine Rechtfertigung, es ist eine Erklärung, warum es ihm so geht. Und wir haben ja schon von Fengbald gehört, dass er sowieso nicht so einer der Zartbeseitigten ist, sondern eher so der, der mal richtig durchgreift. Das ist ja auch derjenige, der da in Fallschier die ganzen Wollhändler abgeschlachtet hat, um es mal ganz dezent deutlich zu sagen. Also dezent deutlich, das ist auch eine Kombination, wo ich sage, nein. Also ganz, ganz deutlich müssen wir das sagen. Fengbald ist schon eher so die Verkörperung der rohen Gewalt schlechthin.
Mhm.
Ne? So. Und Rachel liegt dann abends halt in ihrem Bett, kuschelt sich da ein, schimpft sich als dumme, alte, nutzloses Weib, kommt sich auch, sie wäre nur so müde und kommt sich auch nutzlos vor und fällt dann in so einen Schlaf und träumt von Simon.
Haben wir noch was vergessen? Ich überlege gerade, ob sie da von Simon träumt oder ob sie da so eher sich daran erinnert, dass sie die letzten Tage an Simon geträumt hat.
Nee. Und in ihrem Traum war Simon nicht tot, war er nicht in dem schrecklichen Feuer gestorben, das auch Morgan es getötet hatte.
Was auch ganz interessant war.
Da steht nämlich, genau, Graf Breugar soll auch da gestorben sein, aber ist er ja nicht, weil das ist ja der, den wir auf dem Sisterborg für das Schwert geopfert haben. Das Schwert mit Namen Leid oder Jingitsu. So, aber ja.
Aber wir wissen jetzt, wie die offizielle Bekanntmachung dazu aussieht.
Ja, genau. Hat sich wohl irgend so ohnehaariger roter Priester gut ausgedacht.
Mhm.
Ja?
Hat er die Pressestelle gut gebrieft.
Ja, genau. Und Rachel träumt von Simon. Merkt in ihrem Traum, ey, der Junge sollte mal zum Friseur gehen. Das fand ich so schon sehr. Und träumt wie Simon halt, sie sieht schon ihren Jungen eigentlich, weil sie es ja war, die ihn großgezogen hat. Und Simon starrt auf einen großen weißen Baum hinauf, der in die Lüfte ragte wie eine Leiter zu Gottes Thron. Und dann darunter, er müsste eigentlich dringend mal die Haare geschnitten kriegen. Also da würde sie sich dann wohl mal drum kümmern, ne?
Ja, ich überlege schon langsam, ob ich irgendwie Post-its brauche, ob sämtliche Träume, dass man die hinterher nochmal auseinanderklamüsern kann, was wie welche Bedeutung hat. Aber ich glaube, mein Buch verträgt keine Post-its mehr. Das finde ich nie wieder. Also ja, ist interessant. Also es ist gefühlt so ein bisschen auch wieder so ein Zukunftstraum.
Mhm. Na, schauen wir mal, was das so wird, ne? Ja, so.
Ich finde auch da sind wieder so schöne Formulierungen dabei, wie so glitt die Last des Verlustes und des Kummers von Neuem auf sie herunter wie ein nasser Wandteppich.
Mhm.
Da sind wir wieder zurück bei diesem Wandteppich. Also, Rachel, ich mag sie einfach.
Ja, definitiv. Rachel ist schon eine Süße.
Mhm. Ja, so, und aber jetzt auch die verlassen wir wieder.
Jetzt springen wir nach Süden, genau. Also es ist tatsächlich so, dass jetzt wirklich die einzelnen Handlungsstränge sich langsam auffächern und wir immer mehr hin und her springen. Es ist auch tatsächlich dann so, dass es jetzt auch für die Chronistin deutlich schwieriger wird, da irgendwie mitzuhalten, wann wir wo sind.
Ja, wenn wir nicht ich gehe immer noch davon aus, dass wir irgendwo Maya haben, aber es wird schwieriger. Auf jeden Fall sind wir am Hof von Herzog Leobardes.
In Nabban. Mhm. Dieser Hof ist die Sankelanische Mahistrevis.
Wobei ich tatsächlich im ersten Moment ein bisschen gebraucht habe, um das zu checken, dass wir jetzt den Hochhorst verlassen haben. Das fand ich, im ersten Moment ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber ja.
Ja, wobei es ja schon in dem zweiten Absatz dann heißt, die Liebesballaden, die am Hof von Nabban so beliebt waren. Obwohl, das heißt ja noch lange nicht, dass es dann auch jetzt in Nabban ist. Das stimmt, da hast du recht.
Genau, genau. Deswegen, ja, ich dachte mir das dann schon, kommt dann schon so langsam durch, aber im ersten Moment war es ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ja. Aber wir sind auf jeden Fall auch bei der Sichtweise von Eolair.
Ja.
Der hier auch
zu Gast ist.
Zu Gast, genau. Ja, ich hatte immer noch gehofft, wir kommen doch nochmal zurück, dass wir wenigstens wissen, was mit Iskrimnor passiert, aber...
Dann musst du dich noch ein Kapitel gedulden, es tut mir leid.
Ja, haben wir ja Sorgen machen um unseren miesmutigen Grummelbär. Aber wir sind, wie gesagt, am Hof von Nabban. Die Nabanai, das glaube ich, sind ja eher den Künsten zugetan.
Ich finde, dass dieses ganze Nabban, also diese Stadt Nabban und dieses Imperium und die Tatsache, dass es da ein herrschendes Haus gibt, also die sankelanische Maestrevis und gleichzeitig aber auch die sankelanische Edonitis, die halt das Oberhaupt der edonitischen Kirche stellt. Und Nabban ist auch auf mehreren Hügeln erbaut. Ja, welche Stadt meinen wir da jetzt?
Ja, ich sag dir jetzt, warum ich jetzt gerade hier gerade gefühlt eine Leuchte über mir aufgegangen ist. Vom Setting her, es ist ja wahrscheinlich mein eigener Kopf, hätte ich das eher in Griechenland verortet, aber die mehreren Hügel, da sind wir eher bei Rom, darauf wolltest du hinaus.
Ja, genau. Und wenn du dir die Sprache so ein bisschen anguckst, so den einen oder anderen Brocken an Nabanai, der dann ja im Anhang übersetzt wird, das klingt für mich, ich habe mal Latein gelernt, das klingt tatsächlich auch eher so ein bisschen lateinisch an. Also die Parallelen sind da auch ganz deutlich, dass die Nabanai und damit das Imperium auch an das Römische Reich angelehnt ist. Ne?
Ja, wir kriegen ja später noch so ein bisschen Faktencheck zu Nabban, wo wir dann auch erfahren, dass ja Nabban an sich früher mal die Hauptstadt von Ostenart war.
Ja, das ist ja dieses große Nabanai-Imperium, ne? Was da früher mal war, genau. Das hatte uns aber Morgenes hatte das Simon schon mal erzählt, ne? Ja, es ist aber lange her.
Das war so gut, dass es noch mal in Erinnerung gerufen
ja,
wurde.
Ja, alles prima.
So nach über 400 Seiten schadet es nicht.
Alles gut.
Sowohl für mich als wahrscheinlich auch die ein oder anderen Zuhörenden.
Ja, alles gut, kein Problem. Dafür machen wir das ja, damit wir sowas dann noch mal... Ne?
Ja, ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass Eolair versucht, den Herzog von etwas zu überzeugen, wo aber jetzt nicht so wirklich großartig rauskommt, was genau das sein soll. Aber nachdem ja Eolair ein Hernestiri ist, gehe ich davon aus, wenn ich jetzt mal spontan noch ein bisschen spekulieren soll, wird es irgendwo, also was heißt spekulieren? Ich finde es relativ offensichtlich, dass wir hier irgendwo mal einen großen Bruch kriegen werden zwischen den einzelnen Ländern.
Weil ich meine mich tatsächlich erinnern zu können, dass Eolair irgendwo, als er auf dem Hochholz ist, sowas in die Richtung denkt, er würde ja gerne wieder nach Hause, aber er müsste jetzt wegen irgendwas nach Nabban. Aber wegen irgendwas habe ich auch vergessen.
Vielleicht wird es ja auch einfach nicht so deutlich ausgesprochen, aber auch hier habe ich halt, also es schwingt in dem bisherigen Kapitel immer so schwelt so im Untergrund, dass dieses große Königreich, das Johann Presbyter geeinigt hat, jetzt zerbrechen wird unter Elias. Was ja nicht wirklich überraschend ist, wenn man anschaut, wie Elias sich benimmt. Und da versucht wahrscheinlich jetzt Eolair die Nabanai eher auf die Seite der Hernestiri zu ziehen. Das denke ich ist so der Auftrag.
Wobei, wenn ich das richtig habe, ist Benigaris, nee, Leobardes ist ja im Moment der Herzog, ne?
Ja,
ist Leobardes, ja sowieso, also Leobardes ist der herrschende Herzog, ich drösel das jetzt mal gerade so ein bisschen auf, und kommt aus dem Haus der Benedriviana oder jedenfalls so ähnlich. Das sind die haben da als Wappen in Nabban gibt es immer Vögel, das sind die Eisvögel. Also nur schon mal so für
Wasservögel, um ganz genau zu sein.
Ich überlege ja, gerade, aber ja.
Steht Wasservögel drin.
Okay. Und ich habe nämlich heute den Vormittag unter anderem damit verbracht, mir mal so einen Stammbaum zusammenzubasteln, weil wir jetzt gleich so einige verwandtschaftliche Verhältnisse auseinanderdröseln müssen. Wichtig sind im Moment die Benedrivianer und die Ingadariner. Das ist ein zweites großes Herrscherhaus in Nabban. Und warum das so ist, das erkläre ich euch dann gleich, wenn wir soweit sind. Aber Leobardes ist jedenfalls erstmal hier jetzt so der Herrscher. Der herrschende Herzog? Ja, Herzog, ne?
Herzog, ja. Ja, ja, steht definitiv Herzog drin. Mhm. Ja, und genau. Auch sein Sohn Benigaris kommt noch mit dazu. Mhm. Und bei dem hatte ich auch so, weil er ja quasi den Boten von König Elias ankündigt, den Flurin. Das ist so für mich ziemlich eindeutig ein Mann von Elias. Also der ist auch definitiv auf der Seite von Elias. Mhm. Wirkt jetzt auch wieder nicht sympathisch, im Gegensatz zu Eolair. Also da haben wir wieder so diese Trennung zwischen Gut und Böse. Ich finde, Benigaris ist wieder so mehr so Bösewicht. Eolair ist wieder einer der Guten.
Und wie siehst du Leobardes?
Alt und unentschlossen. War schon immer so, kann auch so bleiben. Das, was wir hier haben, ist doch gut so.
Mhm. Okay.
Also wie auch Eolair später dann noch das ganze Volk nicht bereit, wir sind hier in unserem Schneckenhaus, also Eolair beschreibt es später nochmal aus seiner Sicht, finde ich aber ganz passend, so wir sind hier in unserem Schneckenhaus und warum sollen wir das Ganze ändern, das passt doch so, wie es ist.
Mhm. Okay. Das ist,
Ja, und so wirkt eigentlich auch Leobardes, so dieses, ja, ich habe hier meinen Spaß, ich habe hier meinen Hof, ich kann den Künsten frönen, warum soll ich mich da in die Lange der Großen einmischen? So wirkt es auch, ja.
Mhm. Gut.
Ja, ich glaube, da hat, wenn meine Theorie stimmt und so dieses Grüppchen bilden und so gegen Elias, dann hat er bei Leobardes, glaube ich, eher gerade einen schlechten Stand. Zumal ja dann auch versucht, da sehr offensichtlich Benigaris gleich versucht, den Keil da reinzutreiben. Mhm. Das ist hier der Gesandte vom König. Jetzt kümmerst du dich, Papa, bitte mal erstmal um den. Und da brauchen wir Eolair nicht.
Genau, das nämlich das. Ne? Also da brauchen wir Eolair nicht. Also ich sehe Graf Eolair tatsächlich auch so als Chefdiplomaten. Es ist so ein richtiger Diplomat, der eigentlich auf allen Bühnen irgendwie zu Hause ist, der sich auch einen Teufel drum schert, dass die Nabanei sich über ihn lustig machen, weil für die Nabanei ist er ja ein hinterwäldlerischer Heide. Mhm. Aber tatsächlich auch immer sehr, sehr genau weiß, was er sagt und wie er manche Sachen sagen kann. Also er ist wirklich so Diplomat durch und durch, finde ich. Auch jetzt, ja, als Benigaris dann sagt, dass das, was Herr Flurin zu sagen hat, doch nicht für Eolair zu hören wäre, da zieht er sich ja auch, also Eolair sich auch sehr elegant aus der Affäre, indem Eolair halt sagt, ich habe erst noch was anderes zu tun, ich komme dann später zu euch.
Ja, aber.
Okay, lass hören.
Er ist seines Jobs ein bisschen müde.
Ja.
Macht ihm nicht so wirklich gerade Spaß mehr.
Nö.
Kommt dann später raus. Er will eigentlich auch, glaube ich, lieber nach Hause. Von dem ganzen Mist. Ich glaube, er ist kurz davor, als er eigentlich sagen würde, ich möchte eigentlich diesen ganzen Mist hinwerfen.
Wenn ihm das irgendjemand mal erzählen würde, wie lange der das noch machen muss, ne? Oh. Auweia.
Spoiler-Alarm.
Der arme Kerl muss noch ziemlich lange durchhalten.
Ich mag ihn auf jeden Fall.
So. Eolair, ja, Eolair. Ja. Ist auch, ach, Eolair. Oh, ja. Ja. Der arme Eolair. Gut,
dann kann ich mich wenigstens noch über ein paar Kapitel mit ihm freuen und wir können
ihn auf jeden Fall
mehr kennenlernen.
Auf jeden Fall. Aber davor finde ich noch was bemerkenswert. Das war nämlich eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe, mich in die Genealogie der Benedrivianer und der Ingadariner einzubuddeln, weil Leobardes nämlich, nicht Leobardes, sondern weil Eolair nämlich Camaris erwähnt. Mhm. Und Camaris ist nämlich der jüngere Bruder von Leobardes. So, auch aus dem benedrivianischen Haus. Und wir lernen, ich mache jetzt mal gerade den kurzen Ausflug in die Genealogie, dann habe ich es nämlich abgehakt. Wir lernen kurze Zeit später auch noch Nessalanta kennen. Das ist die Ehefrau von Leobardes und damit auch die Mutter von Benigaris. Soweit? So.
Kann ich folgen, ja.
Prinzessin Miriamel ist eine Nichte von Nessalanta.
Wird auch erwähnt.
Denn Miriamels Mutter Hylissa, in Klammern Ehefrau, verstorben von Prinz Elias, Klammer zu, ist eine Schwester von Nessalanta. Und die sind aus dem Haus der Ingadariner. So. Und Benigaris hat noch eine Schwester, die Antipa. Und damit habe ich meine geologischen, nein, damit habe ich meinen Ausflug in die Verwandtschaftsverhältnisse in Ostenart unter den Dabanai mal eben aufgedröselt. Nur so, weil ich fand es dann irgendwann verwirrend und habe dann gedacht, wie war das jetzt nochmal? Wer war mit wem und wieso und weshalb? Aber diese ganze Verwandtschaftsverhältnisse spielen später noch relativ eine Rolle. Und deswegen habe ich gedacht, wir dröseln das mal ein bisschen auf. Einverstanden?
Gerne, weil gut. Und, ja, ich hatte das mit Kamaris gelesen und da zum Beispiel habe ich mich da ein bisschen schwer getan und das hat mir ein bisschen geholfen, ja.
Ja.
Weil das ist ja der Schönhand.
Bitte?
Das ist ja der mit den schönen Händen.
Ja, genau. Der verschollen ist, der seit 40 Jahren, da weiß auch keiner, wo der abgeblieben ist.
Ach, ist der verschollen? Das hatte ich irgendwie überlesen. Gut. Aber das war der große Kriegsherr.
Genau. Der beste Freund von Johann Presbyter.
Ja?
Der seines Zeichens übrigens mit einer Hernestiri verheiratet war. Wo wir jetzt schon mal bei wer mit wem und so sind, ne? So. Okay. Ja. Und Kamaris ist halt der jüngere Bruder von Leobardes. Und damit der Onkel von Benigaris. Hm. Ne? So. Nur so einmal gerade. Denn Nessalanta kommt, ich weiß nicht, haben wir da jetzt noch was zu sagen, zu dem, was Eolair und Fluren da...
Nessalanta... Nee, also wirklich viel erfahren wir nicht. Also dann gehen wir... Also das Einzige, was ich hier nicht mehr noch hier noch stehen habe, ist, dass eben Eolair sich langsam nicht mehr an den Höfen wohlfühlt und nach Hause will. Also, und daher kam dann diese kurze Faktenstunde nochmal, eine Wiederholung, wie sind die Nabanai, die anscheinend auch sehr... für mich sehr definitiv auch so ein Seefahrervolk ist, sind, inklusive der Ausschmückung des Thronsaals und allem Möglichen. Also deswegen bei mir gedanklich im ersten Moment eher die Assoziation mit Griechen. Vielleicht ist das Vorbild eher so eine Vermischung aus Griechisch und Römisch.
Kann ja auch sein, also ist, ne? Ja.
Ja, haben ja auch eine ähnliche Mythologie. Und was ich auch schön fand, ich glaube, das kommt vorher auch noch vor dem Abendessen, dass wie die Hernestiri beschrieben werden, dass die ja halt eher Holzhäuser haben, da halt quasi ja wirklich eher noch Heiden in Anführungszeichen sind, halt eher an so einen Naturglauben haben.
Ja.
Also. Ja, sollten wir irgendwann mal eine Frage-Folge machen, könnten wir uns mal überlegen, ich habe es schon aufgeschrieben, so, in welchem Land würdest du gerne wohnen?
In welchem Land von
Ostenart?
Ostenart.
Also, so vom Beschreiben her.
Oh, das ist eine schöne Frage, aber damit müssen wir noch ein Weilchen warten, weil da, wo ich wohnen wollen würde, kam noch gar nicht vor.
Aber ja, dann machen wir die halt mal einmal pro Staffel.
Ach, gut.
Ja, also ich fand die Beschreibung von Hernestir auch sehr angenehm.
Ja.
Von daher können wir gerne zum Abendessen kommen.
Gut. Und da dann zu Nessalanta.
Ne?
Der zweite Grund, warum ich dann mal angefangen habe, das alles aufzudröseln. Ja. Die Tatsache ist nämlich die, dass Eolair bei diesem Abendessen ziemlich ausgebotet wird.
Ich hatte den Gedanken ausquartiert, ja.
Er möchte eigentlich gerne mit Leobardes und Fluren über die wirklich wichtigen Dinge sprechen, wird aber zu Nessalanta gesetzt und darf sich dann mit der auseinandersetzen, was natürlich nicht im Sinne des Diplomaten ist. Und die sprechen dann natürlich über Nessalantas Nichte Miriamel.
Und Nessalanta durchkommt, ja, Miriamel ist krank.
Ja, genau. Das ist nämlich das, was Nessalanta schon wusste. Eolair wusste es noch gar nicht.
Fand ich auch schon, dass hier Pater Dinivan wieder auftaucht.
Ja, ne? Ist er nicht süß? Ich mag Dinivan. Dinivan ist niedlich.
Der ist auch lieb, ja.
Ja.
Den mag ich, ne, auch.
Pater Dinivan oder Vater Dinivan ist der Sekretär des Lektors Ranessin und damit ein hochrangiges Mitglied der edonitischen Kirche, weil, wie wir ja vorhin schon gehört haben, die sankelanische Edonitis, in Klammern aka der Vatikan von Ostenart, ist ja auch in Naban.
Ja, aber anscheinend ist ja Dinivan wirklich trotz allem der Sekretär von Ranessin geblieben. Weil dem wollte er ja nicht hergeben.
Ja, stimmt. Ranessin wollte Elias einen Ratgeber zur Seite stellen, ne? Mhm. Der ihn so ein bisschen auch auf den Pfaden der Mutterkirche hält. Mhm. Genau. Genau. Aber anscheinend ist er wirklich, ja, er ist wohl bei Ranessin geblieben.
Ja, er hat aber von Anfang an gesagt, nee, Dini war, den behalte ich bei mir. Mhm. Also genau. Muss ich mir einen anderen suchen.
Ja.
Deswegen finde ich es ja schön, dass wir jetzt Dinivan wieder treffen quasi.
Genau.
Aber also ja, Dinivan ist schön. Dieses, der Lektor nimmt auch herrenlose Hunde auf, was Escrita Vigilis furchtbar erregt.
Ja.
Wobei, nochmal zu der Salanta, die ist mir schon fast zu klischeehaft. Das ist so irgendwie so diese klischeehafte, arrogante Frau, die nur auf ihren Vorteil bedacht ist. So hochgestylt bis zum Gehtnichtmehr und äußerst gerissen. Also es ist so quasi das Klischee einer Intrigantin. Mhm. So kommt sie hier rüber.
Mhm. Ja, auch aufgrund der Tatsache, dass sie sich natürlich sehr nach Miriamel erkundigt und horcht, was da so los ist. Und da kommt dann halt auch die Sprache auf die Antipa, also auf die Tochter von Nessalanta und Leobardis. Weil Eolia sich dann so ein bisschen Gedanken macht, so nach dem Motto, naja, die Antipa ist zwar schon hier an einen Baron versprochen, dass sie den heiraten soll, aber vielleicht hat Nessalanta da ja tatsächlich für ihre Tochter noch Höheres im Sinn. Und wenn Miriamel Fengbald nicht heiratet, wäre das natürlich auch für die Antipa ein ziemlich guter Fang. Ne? Und damit wäre der Hochkönig und auch Erkünland und Nabban noch mal enger verbunden.
Wobei es mich in dem Moment tatsächlich ein bisschen gewundert hat, dass sie so weit unten anfängt.
Also mich wundert tatsächlich eigentlich, dass überhaupt keiner von diesen ganzen intriganten Menschen auf die Idee kommt, dass vielleicht doch irgendjemand Elias ehelichen soll. Weil ich meine,
das meine ich.
Warum es wird nicht einfach den irgendjemand, gibt dem so eine junge Frau? Ich meine, das war doch sonst immer kein Problem. Und dann kriegt der halt noch mal ein paar Kinder, aber ja.
Wobei, Elias kommt ja selber nicht auf die Idee.
Ja, wobei, wenn man die ganze Geschichte kennt, muss man tatsächlich sagen, dass es ganz klar ist, warum Elias nicht auf die Idee kommt.
Nur für den Hörer mit dem aktuellen Wissensstand, ich meine, ja, der Mann ist ja noch nicht scheintot, von daher wäre er theoretisch in der Lage, seinen Thronfolger selber zu zeugen. Ich glaube, das ist mir das letzte Mal auch schon schwer aufgestoßen.
Ja, es ist aber tatsächlich eine Sache, die sich, ich sag's dann halt schon mal wieder, wir werden bei gegebener Gelegenheit darauf zurückkommen. Ich komme mir vor wie meine eigene Schallplatte. Aber,
dass das vielleicht Elias weiß, das ist ja nochmal das eine. Aber
alle auch nicht auf die Idee kommen, ne? Das finde ich auch tatsächlich merkwürdig, dass also keiner sagt, ja, mein Gott, der soll sich jetzt, ne, der will Miriamel unbedingt mit irgendjemandem verheiraten, weil er ein Erben braucht. Ja, Herrgott, Mensch, such dir ein junges Mädchen und was Sternbraten bringt dann in die Röhre, verdammt nochmal.
Und was bringt das denn dann bitte, dass ich die mit irgendeinem Grafen am Hofe verheirate? Das macht es ja auch nicht besser. Also dann ist auch schon wurscht, aber der Graf oder der Graf, Hauptsache ist Elias zugetan.
Ja, und warum dann nicht auch hingehen und sagen, naja, das dann auch noch politisch nutzen und dann irgendwelche vielleicht nicht ganz so wohlgesonnenen Völker dann doch näher an uns ranbinden, ne? Sei es nun die Rimmersmänner, die Hernestiri, die Nabanai oder wer auch immer. Ich meine, Troll wird es dann nicht unbedingt sein, aber...
aber ja, so anstelle von Nessalante wundert es mich, weil ich mir gedacht habe, wieso machen wir uns jetzt eigentlich gerade Sorgen, weil darauf läuft es ja hinaus, dass sich ja Eolia, um da mal kurz wieder den Bogen zu kriegen, dass ja Eolia sich Sorgen macht, nicht nur um Josua, sondern auch um Miriamel. Aber da hat es mich echt gewundert, dass wir überhaupt in der Situation sind und dass Nessalante nicht nochmal ein Stückchen höher greift, weil, wie gesagt, der Graf oder der Graf ist völlig egal. Ob es jetzt dem versprochen ist oder Graf Fengbald, weil Fengbald ist auch nur ein Freund. Und so wie jetzt momentan Elias drauf ist, lässt er jeden seiner Freunde fallen, wenn Pyrates das nicht in den Kram passt. Mhm. Also es ist völlig wurscht, es sei denn, ihre Tochter wäre mit dem König selbst verheiratet. So.
Ja.
Fertig.
Ja, ne? Warum da auch keiner von den anderen auf die Idee kommt? Ja, aber, ne? Ja. Vielleicht finden die das auch einfach zu anmaßend oder keine Ahnung was, aber
Als wenn es in solchen Settings um Anmaßung auf die ginge.
Ja, ja.
Gut. Ich komme gleich, es geht gleich wieder.
Nicht aufregen. Mit dem Feminismus hatten die es damals noch nicht so. So, aber damit...
Wobei, das würde ich nicht einmal sagen. Ich glaube, das haben die Frauen schon geschickt durch die Hintertür gesteuert. Siehe Nessalante. Das wäre quasi dieses absolute Klischee. Dann verheirate ich meine Tochter halt so, wie es mir in den Kram passt. Hm. Bin doch schon still.
Na, alles gut. Du darfst auch ruhig noch länger vor dich hin schimpfen. Ich finde es ja sehr spannend.
Möchtest du noch das Zitat zum Abschluss?
Nein.
Oder möchtest du noch was sagen?
Nein.
Na, kein Zitat zum Abschluss.
Nein, hast du eins? Oder wieso?
Ich fand das, wenn wir schon im Buch Aedon sind und Pater Dinivan wieder mal gesehen haben.
Ach, du meinst das, dieses endlos lange? Mhm. Okay, ja, dann erzähl.
Ich habe schon ganze Lieder vorgetragen, von daher. So der Feind mit dem Schwert in der Hand zu dir kommt, öffne ihm die Tür und sprich mit ihm. Doch halte dein eigenes Schwert bereit. Kommt er mit leeren Händen, so empfange ihn ebenso. Kommt er aber mit Geschenken, so stelle dich auf deine Mauern und wirf Steine auf ihn hinab.
Ein Buch voller Weisheit, ne?
Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns auf dem Discord begleitet. Ihr könnt uns finden auf Facebook, auf Instagram, auf sämtlichen Podcast-Formen, wo ihr uns ja sicherlich schon gefunden habt, weil sonst würden wir uns jetzt nicht hören. Ihr könnt uns auch, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt und bitte bei Nachrichten aller Art beachten, wenn ihr etwas schreibt, was wir noch nicht besprochen haben, denkt an die Spoilerwarnung. Per Mail eben unter zgetpodcast@gmail.com. Und wir freuen uns über jede 5-Sterne-Bewertung auf allen Plattformen, wo ihr uns bewerten könnt.
Und über Rezensionen. Und ich möchte noch was hinterher schieben. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich mich so ein bisschen genealogisch beschäftigt habe. Diesen Stammbaum werde ich auch auf den Discord zu der entsprechenden Episode mit hochladen, dass ihr euch das auch einmal angucken könnt, weil ich weiß, dass das manchmal schwierig ist, das im Eifer des Gefechts im Kopf so mitzukriegen, und für den einen oder die andere ist es vielleicht einfacher, das auch einmal gerade bildlich vor Augen zu haben.
Mir hat es jedenfalls geholfen.
Prima. So war es gedacht. Ich habe noch was, und zwar, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, erscheint diese Episode am 29. Dezember. Das heißt, wir wünschen euch einen guten Rutsch, alles Gute für 2025 und an dieser Stelle einfach auch mal Dankeschön fürs Zuhören, weil wir haben zwar unheimlichen Spaß an diesem Podcast, aber wenn das keiner hört, dann oder keiner hören würde, wird es wahrscheinlich nur halb so viel Spaß machen. Deswegen von mir an dieser Stelle ein Danke, und ich denke, Sabrina möchte sich da jetzt auch noch eben anschließen. Ich sag jedenfalls schon mal Tschüss und reiche den Staffelstab fürs Schlusswort nochmal an Sabrina.
Ja, Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank auch von meiner Seite.
Das ist für mich was. Und ganz, wir haben ja jetzt auch, Entschuldigung, ich quatsch schon wieder dazwischen. Hälfte von der Staffel durch. Also von deswegen, wir sind schon auf gutem Wege.
Jetzt bin ich gerade, danke, jetzt hat sie mich völlig durcheinander gemacht. Entschuldigung. Vielen lieben Dank auch von meiner Seite, dass ihr uns beiden zuhört, weil ich ja sehr mit mir gehadert habe, ob mir irgendjemand zuhören möchte. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir Hörer haben. Und vielen, vielen lieben Dank. Und ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage gehabt und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, wir werden gemeinsam ganz, ganz viele Stunden noch miteinander verbringen. Auf dieser Seite auch von mir. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Entschuldigung.
Okay. Hier, Stapelstab und dann zieht sie ihn wieder weg.
Ja, Entschuldigung. Der hat mich so überkommen, der Staffelstab.
Was möchte ich noch? Eine übergezogen. Möchtest du noch? Ich wollte es jetzt dann doch, glaube ich, nicht im Podcast drin haben oder du schneidest es raus, aber ich fand hier eine Stelle so schön. Hast du gelesen, dass Elias ein Slytherin ist?
Nein. Wo?
Warte. Im zweiten Kapitel, das wir besprochen haben. Nee.
Okay. Du meinst, was der anhat?
Trug ein schwarzes, grün und silbern besticktes Hemd. Und ich so dachte, oh, Elias ist ein Slytherin.